Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 16. Mein Name ist Laura Herdrich, ich bin Doktorandin im Strafrecht und habe momentan relativ wenig zu tun, bin da relativ privilegiert drin. Daniel winkt, wieso winkst du?
Ich will dich aus dem Konzept bringen, gleich am Anfang.
Warum denn?
Gut, du hast wenig zu tun, warum hast du wenig zu tun, Laura?
Weil die Bibliotheken zu sind, das ist unter anderem ein Problem.
Unter anderem. Hi, mein Name ist Daniel Brunkhorst, ich bin der nervige Teil dieses Podcasts, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Die Gerichte haben nicht zu, nach wie vor nicht, alle Haftsachen, jetzt wird mir auch gewunken, aber ich lasse mich nicht aus dem Konzept bringen.
Ich lasse mich nicht aus dem Konzept bringen.
Ja, du meinst, das ist ein bisschen aus dem Konzept. Und die Gerichte haben weiter auf, also zumindest die Haftsachen, und ich habe tatsächlich ganz gut zu tun, weil alle Gerichte und alle JVAs und was sie alle machen, die sind jetzt alle im Corona-Modus. Mhm. Und dann läuft noch weniger, wie ich es mir wünsche, zurzeit an manchen Stellen. Da muss man halt viel mehr hinterher telefonieren und so weiter. Und ich kann mich auch, ehrlich gesagt, nicht beklagen. Also ich hatte erst Angst vor dem Corona-Knick, aber zurzeit geht's. Ich habe viel zu viel zu tun. Der Berg wird nicht kleiner.
Das ist ja schön. Das wenigstens läuft. Du
was macht da deine Mitbewohnerin, dein Mitbewohner im Hintergrund?
Nichts Spektakuläres.
Nichts Spektakuläres. Er möge bitte das Zimmer verlassen.
Ja. Wie geht's uns?
Mir geht's gut.
Mir geht's
auch gut. Ich bin gesund.
Ich finde das, was jetzt passiert, aber falsch. Ich halte diese Lockerung für falsch. Ich möchte das hier kurz thematisieren, weil mich das irre macht.
Ja, ich bin ja gespannt, ob wir auf diese Zeit mal, also das ist jetzt ja auch ein Zeitdokument, dieser Podcast, ob wir mal auf diese Zeit jetzt, also heute ist der 16.04., wo wir das aufnehmen, und gestern haben die Bundesländer und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und
sind übrigens nur zwei Frauen, das ist, glaube ich, ein Problem.
Welche beiden sind das? Das sind Schwesig und?
Dreier,
Malu. Mhm. Ob das jetzt unbedingt beide die Speerspitze der Corona-Bekämpfung ist, weiß ich nicht. Aber ich habe tatsächlich Bammel, ob, aber grundsätzlich wäre es natürlich schön, wenn das ein bisschen anders wäre vom Geschlechterverhältnis. Ich habe einfach Bammel, dass wir in 2 oder 3 Monaten oder auch einem Jahr auf diese Zeit zurückgucken und denken, ach, da hätten wir es nicht versauen dürfen, dann wäre es gut gelaufen.
Ich sehe das nämlich auch. Ja. Die Berechnungen sagen ja noch, dass wir unseren Peak noch gar nicht erreicht haben. Dass der noch kommt. Super Idee, dann jetzt schon alles zu lockern. Finde ich wirklich nicht.
Hast du das Merkel-Video geguckt, wo sie erklärt, mit R1, ja.
Wir sind nicht, 1, wir sind 1, noch 2, nicht mehr 1, unter 1, 1, ne? Das ist halt schon echt so ein Ding.
In der Region Hannover übrigens schon.
Ja, in der Region Hannover, die hilft aber jetzt auch keinem.
Aber mehr. Ja, ich meine nämlich, hier haben wir einen krassen Rückgang mittlerweile. Aber das hilft uns beiden, weil wir dann demnächst von Verrückten angehustet werden und das nicht so schlimm ist, aber anderen Leuten hilft's nicht. Das ist übrigens tatsächlich so, die ganzen Knäste, da dürfen ganz wenig Leute rein und ich sitze jetzt immer wie im Film hinter so Scheiben. Normalerweise lasse ich mich ja mit allen möglichen Leuten einschließen, ne? Mhm. So kommst du irgendwo abends in die Polizeiwache, irgendjemand hat randaliert, sagst du ja, gut, schließen Sie mich mit dem einen, aber der ist gefährlich, ich sag ja, muss ich jetzt mit dem reden, hilft ja auch nicht. Und dann bist du da mit irgendwelchen Leuten, die du noch nicht kennst und sagst, hey, ich bin hier Anwalt, da ist aber noch nie was passiert. Und bist da auf engstem Raum mit irgendwelchen Leuten oder halt in irgendwelchen Besprechungszimmern. Wo du halt einfach mit den Leuten alleine bist. Also jetzt im Knast hast du ja so keine Angst vor denen, aber wenn die da irgendwie aufgeregt sind im Polizeigewahrsam, da könnte da was passieren. Und jetzt sitze ich tatsächlich, wie man das so kennt, hinter so also schlechten amerikanischen Film, hinter so einer Glasscheibe, zwar alleine, also sitzt sonst keiner mehr im Raum auf beiden Seiten. Und ich habe auch keinen Telefonhörer, sondern so eine Freisprechanlage. Aber jetzt ist das wirklich so, dass ich dann auch immer den Mandanten nicht mehr, also ich darf denen ja also so nichts übergeben, aber ich bringe häufig Papier mit. Mhm. So, hier die neuesten Schreiben von der Staatsanwaltschaft und so. Das muss ich jetzt erst quasi einmal außen rum um den Besuchertrakt tragen lassen von den Angestellten. Ich habe jetzt also tatsächlich so eine Glasscheibe dazwischen. Das ist natürlich, was Gesundheitsvorsorge oder Schutz angeht, super. Ich würde aber gerne meinen Mandanten eigentlich nach wie vor die Hand geben und sagen, hier, ich bin noch auf ihrer Seite, auch wenn sie hier im Gefängnis sitzen. Aber das ist schon ein bisschen anders. Aber ansonsten, wie gesagt, weniger zu tun ist nicht. Und ich habe gestern mit einem Notar gesprochen, bei dem brennt es richtig, weil die ganzen Leute Testamente machen.
Ja, glaube ich.
Auch nicht schön. Er war auch schon auf einer Corona-Station in Vollschutz und hat dann noch ein Testament schnell gemacht.
Ist das furchtbar.
Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist.
Nicht schön, wirklich nicht.
Also die Anwälte, die jetzt in Kurzarbeit gehen, ihr habt irgendwas in eurem Geschäftsmodell falsch gemacht. Und die Anwältinnen natürlich auch. Aber also wie man jetzt zurzeit im Rechtsbereich auf dem Trockner sitzen kann, entzieht sich mir.
Gut.
Wir reden noch mal in 2 Monaten drüber, wenn ich dann jammere, aber.
Genau. Die Themen der Folge.
Müssen wir nicht jetzt erzählen, was wir hier machen und was andere Leute machen sollen?
Ja.
Also, was machen wir hier, Laura?
Wir nehmen einen Podcast auf zu Strafrecht und erzählen so ein bisschen was und sind keine Vorlesungen, sind auch keine Rechtsberatungen, machen auch Witze, obwohl wir nicht witzig sind. Genau. Und was ist euer Auftrag? Das
ist nicht so witzig. Euer Auftrag ist bitte Feedback und Twitter. Folgt der Strafbar, der Jura-Eule oder der Brunki auf Twitter. Und wenn ihr irgendwas habt, dann sagt uns, was ihr an Feedback haben wollt. Wir kommen nachher nochmal zu Feedback. Und ja, das ist die Sache. Laura, was sind die Themen der Folge?
Themen der Folge sind CDU, PKS und ein bisschen Techno.
Wie immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern in Corona-Zeiten.
Genau.
Ja, natürlich, aber zwischendurch auch Corona versteckt, keine Angst. Fangen wir mit dem ersten Thema und jetzt haben wir eine Neuerung. Ich muss erzählen, was passiert ist und Laura erzählt, was wir haben das ganz anders gemacht. Also
ich habe das ganz anders gemacht.
Ja, und ich muss jetzt umsetzen. Vielen Dank für nichts. Auf jeden Fall.
Ja, wenn ich vorbereitet.
Wir erinnern sich jetzt einiges, Freundchen, in Ihrem Podcast.
So.
Dieses Gespräch hat so nie stattgefunden. Also, was ist passiert? Es gibt den Kollegen Ralf Höcker. Ralf Höcker ist Fachanwalt oder ich weiß gar nicht, was er für Fachanwalt ist. Er ist auf jeden Fall Medienanwalt. Es gibt ja 2 unterschiedliche Typen für Medienanwälte. Die einen sind ständig in den Medien, die anderen beschäftigen sich mit Medien. Ich glaube, für den Kollegen Höcker gilt beides. Und ich zitiere mal das Handelsblatt. Der Kölner Medienanwalt, der viele Kunden in der rechten Szene hat, greift schnell zu rechtlichen Schritten, wenn es darum geht, unliebsame Berichterstattung zu verhindern. Einer seiner Sprüche lautet, Journalistenbedrohung ist okay. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass der Kollege Höcker das gesagt hat, weil der ist sehr schnell mit Abmahnungen zur Hand, habe ich mir sagen lassen, liest man da und hat auch im Internet so, also ich meine auch mal, dass ich da welche gesehen habe, die er quasi per Twitter verteilt hat. Also, Medienanwalt, ich glaube, das ist jemand, wenn man da hingeht, wenn einer schreibt, hier der Brunkhorst, der dies und das, dann geht und in der Presse, dann geht man zu Menschen wie Herrn Höcker und der Höcker mahnt dann die Leute ab und zählt die vor Gericht, wie man das halt so macht als Rechtsanwalt, ist ja auch nicht despektierlich. Ich mahne gerne, auch Abmahnung mache ich wirklich auch gerne. Meistens nicht im Medienbereich, sondern mehr so in einem anderen Bereich. Abmahnungen machen Spaß. Ist nämlich ganz super. Abmahnung heißt, du musst jetzt sagen, ich mache das nicht mehr und weil du das gemacht hast, obwohl du es nicht durftest, bezahlst du mich jetzt auch noch. Und das ist immer Anwaltsliebling, ne? Wenn man erstmal Briefe an jemanden anders schreibt und sagt, hör auf damit und bezahl mich dafür. So, das ist ganz cool. Muss man halt, ist halt so, ne, wenn man was macht, was man nicht darf, dann kommt halt der Anwalt. So, da fällt mir übrigens auf, beim Thema Abmahnung müssen wir gleich nochmal, ich schreibe das mal kurz unten rein, wir müssen uns nochmal ganz kurz um die Näherinnen unterhalten.
Ja.
Abmahnnäherinnen, da waren wir nämlich viel besser als große Podcaste. Also, Abmahnung im Bereich von unwahren Tatsachenbehauptungen. Soll heißen, ich sag, Laura ist 2,10 Meter groß und Laura schickt mir einen Brief, ist nicht 2,10 Meter groß. Ne? Laura's Anwalt schickt mir einen Brief, darf ich Laura's Anwalt noch gleich bezahlen, wenn es eine Anwältin ist sowieso. Aber auch nur ganz knapp, die 2,10
Meter. So. Ganz knapp, ja.
Und jetzt ist, Ralf Höcker hat jetzt auch noch einen Nebenerwerb, neben der Tatsache, dass er gerne Abmahnungen verschickt und dann auch bestimmt Rechnung verschickt, ist er nämlich noch Pressesprecher der Werteunion gewesen. Für die Leute, die jetzt nicht so ganz politisch bewandert sind, wie der Durchschnitt der Podcasten hier ist. Die Werteunion, das ist innerhalb der CDU der rechte Flügel. Also irgendwie.
Also der Flügel also, innerhalb
der Flügel in, also ich glaube, wenn wir sagen würden, das ist der Flügel, also wie der AfD-Flügel in der CDU, könnte der Nachfolger von Herrn Höcker oder Herr Höcker selber kommen und sagen, liebe Freunde, wir sind aber nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, das stimmt auch. Aber innerhalb von großen Parteien, ja, oder auch der SPD zum Beispiel, ja, also in großen Parteien und der SPD, ich betone das nochmal, gibt es verschiedene Strömungen, ja, und diese Strömungen, die sind halt irgendwie besonders wirtschaftsliberal, malen sich ein Kreuz auf die Stirn, weil sie besonders christlich sind und. Und in der CDU gibt es eine ganz besonders tolle Gruppierung, nämlich diese Werteunion. Und die ist so Kategorie, ich vereinfache das stark für die Abmahnung, die da kommen mag. Also CDU ist schon ganz geil, aber warum machen wir nicht eigentlich alles mit der AfD? Ja, also das ist so stark vereinfacht. Oder warum machen wir das nicht so wie Helmut Kohl, ja? Googelt mal für die Jüngeren unter euch Helmut Kohl, das googelt war wirklich, glaube ich, nicht geil. Kohl.
Ich hoffe, dass das niemand googeln muss jetzt.
Nee, was der auch politisch genau gemacht hat, ne? Also, das war schon was anderes als Merkel, ne? So. Und Spoiler-Alert, zwei von zwei Leuten in diesem Podcast sind nicht in der CDU, sondern in einer anderen, nicht ganz so großen Volkspartei engagiert. Das haben wir aber schon noch erzählt. Ne? Also, der ist jetzt in der rechten Strömung, der war ganz wichtig. Und jetzt hat er nämlich Folgendes gemacht. Jetzt ist er nämlich vor einigen Wochen zurückgetreten und hat sein Parteibuch zurückgegeben. Parteibuch zurückgeben ist eine, also wenn man in einer Partei ist, in der SPD, ist es ein kleines rotes Büchlein, das bekommt man. Da klebt man jedes Jahr seine Marke rein, dass man das Geld bezahlt hat. Und man gibt das eigentlich, das ist ein symbolischer Akt, ne? Ich will jetzt nicht mehr in der CDU sein und jetzt gebe ich das zurück. Ich habe auch noch erlebt, wie die Leute, Stichwort googelt mal Gerhard Schröder und den Kosovo-Krieg, da haben die Leute ihr SPD-Parteibuch vom Landtag verbrannt, ne? Also, aber egal.
Man muss übrigens trotzdem noch richtig austreten, das bringt nichts.
Ja, und ich glaube aber, das Parteibuch bleibt Eigentum der Partei. Aber und damit wäre die Frage, ob das nicht eine Sachbeschädigung oder eine Brandstiftung ist. Aber kommen wir zurück zum Kern. Also der sagt öffentlich, also ich höre jetzt hier auf mit Werteunion, es wird mir alles zu heiß. Und ich will hier vor allen Dingen irgendwie was anderes machen. Jetzt habe ich hier, genau, also ich will vor allen Dingen nicht mehr in der CDU sein. So, und dann hat er öffentlich geschrieben, wohl auf Facebook, dass er gesagt hat, also er sei, die Werteunion selber, ja, sei das Ziel einer konzertierten Verleugnungs- und Beleidigungsaktion und er selbst sei massiv angegangen worden und sei bedroht worden und die Drohung, habe er geschrieben, war glaubhaft und unmissverständlich. So, Laura, was ist denn eine Bedrohung?
Es kann das eine oder das andere sein. Also, wir haben zwei relevante Paragraphen dafür. Das ist der 240 und der 241 StGB. Der 240 ist die sogenannte Nötigung. Dafür ist Folgendes relevant. Ich lese einfach den Absatz 1 vor. Wer einen Menschen rechtswidrig, erstes Merkmal, mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt. So, rechtswidrig ist es, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. Daniel, was ist denn verwerflich?
Verwerflich ist, wenn ich sage, geh da weg. Ich überlege gerade, was ist verwerflich? Verwerflich ist, wenn ich sage, gib mir dein Geld, sonst hau ich dir auf die Nase. Wobei das schon eine Antwort ist. Oder hör auf, das zu sagen, sonst hau ich dir noch auf die Nase und du hast nur die Wahrheit gesagt. Das ist schlecht erklärt. Verwerflich.
Ist auch
sag mal,
ja. Gute Frage.
Also grundsätzlich geht's, also vielleicht um das rechtswidrig sagen, es gibt rechtsmäßige Drohungen. Ja? Das beste Beispiel ist, halt jetzt mal an, bin die Polizei, ja, ich will dich jetzt kontrollieren. Das wäre zum Beispiel eine Sache, ja. Wenn die Polizei einen rauszieht und das ist eine legale Maßnahme, dann ist das rechtmäßig. Wenn der Gerichtsvollzieher kommt mit einem Titel, ja, und einem Pfändungsbeschluss und pfändet dir irgendwas weg, zum Beispiel dein Lohnkonto, ja, also er geht zu deinem Arbeitgeber und sagt so, den Lohn, den überweist du jetzt nicht mehr an Daniel, ja, Daniel hat eh keinen Arbeitgeber, ne, mein Chef ist der coolste, also, ne, selbstständig, aber Daniels Lohn wird jetzt nicht mehr zu Daniel überwiesen, sondern du überweist das jetzt an mich, an den Gerichtsvollzieher und ich gebe dann das Geld den Schuldnern. Dann ist das, wenn du das nicht machst, lieber Arbeitgeber, dann nehme ich dir das Geld so weg. Ne? Solche Sachen, das wären ja auch Drohungen oder in Anführungsstrichen Drohungen, da musst du eine Handlung tun, das sind alles, ist alles rechtmäßig. Wenn Laura mich mit einem Messer angreift, ja, und ich sage ihr, Laura, leg das Messer weg, sonst schreibe ich eine Strafanzeige gegen dich. Ja, dann ist das natürlich eine Drohung, weil natürlich ein Ermittlungsverfahren ist natürlich ein empfindliches Übel, ja, kommt Laura ins Gefängnis, ja, und aber natürlich ist das nicht rechtswidrig, weil sie greift mich rechtswidrig an, ne, und ich darf sie natürlich mich dann auch wehren. So, das sind so Sachen für rechtswidrig.
Genau, also es kann eine Nötigung sein, aber es kann auch eine klassische Bedrohung sein nach 241 StGB. Darin geht's darum, dass ich jemanden damit bedrohen muss, dass ich gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person ein Verbrechen begehen möchte, könnte, will. Was ist nochmal ein Verbrechen?
Verbrechen ist jede Tat, die in dem Grunddelikt mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist.
Genau. Also nicht jede Straftat, mit der ich jemandem drohe, fällt gleich unter den Tatbestand der Bedrohung. Wird übrigens auch bestraft, wenn ich das vortäusche, dass ich jemanden ein Verbrechen antun möchte. So, ich war...
Also wenn ich zum Beispiel sage, Laura, ich spring dich um.
Und das stimmt gar nicht.
Ja, und das stimmt gar nicht, dass ich dich umbringen will. Ne? Sondern, also auch wenn ich es will, ja, egal wie. Dann zum Beispiel ist eine Bedrohung. Ich sage, oder Laura, ich spring deinen Papa um. Ne? Na, ist die, der steht dir nahe, ja. Ich bring deinen Hasen um, hingegen. Was wäre, ich bring deinen Hasen um?
Sachbeschädigung.
Eine Nötigung, oder? Weil die Bedrohung ist es nicht, weil der Hase, also wer Laura's, wer
auch aber, du, kommt, aber was soll ich denn tun? Du hast ja noch kein, du hast ja keinen
Wenn. Ja, ich bring deinen Hasen um,
ja, genau.
Stimmt, ich muss natürlich sagen, Laura, wenn du nicht im Podcast machst, was ich will, dann bringe ich deinen scheiß Hasen um.
Also ich glaube,
alle beide. Das
kann man ganz gut...
Dann wäre es eine Nötigung.
Ja, ich glaube, das ist auch jetzt mal eine ganz gut, um das nochmal zu differenzieren, die beiden Sachen. Ne? Also die Nötigung ist immer, mach das, sonst mache ich das. Und die Bedrohung, bedrohe ich dich einfach. Unabhängig davon, ob du irgendwas tust oder nicht tust. Das ist kein Tatbestandsmerkmal der Bedrohung.
Ich überlege gerade, ob ich ficke deine Mutter reicht. Also wenn man mit Ficken natürlich eine Vergewaltigung meint, dann müsste das reichen, oder?
Musst du dann
Vergewaltigung ist doch
den Angeklagten fragen, was er damit meinte.
Ich schicke deine Mutter, aber nur, wenn sie es will. Ja, nee, das dürfte reichen. Ja, nee, oder überlegen. Doch, dürfte reichen.
Wir wissen nun nicht genau,
aber ist wahrscheinlich, ja.
Was Herrn Höcker angedroht wurde, worum es ging.
Ja, die Geschichte geht nämlich weiter. Ja,
dann erzähl mir mal weiter.
Er wurde jetzt bedroht, sagt er. Er ist jetzt ja auch Volljurist und ab und zu bewegt er sich auch in Bereichen, wo man da arbeiten muss. Er ist auch Rechtsanwalt, nicht nur Volljurist. Und sagt jetzt, also sei bedroht worden und das sei glaubhaft und unmissverständlich, was jetzt passiert. Jetzt hat natürlich mal die Staatsanwaltschaft Köln da angefangen zu ermitteln, weil man darf ja Menschen nicht bedrohen. Und das Ergebnis ist, dass die Staatsanwaltschaft festgestellt hat, dass Herr Höcker sich wohl so glaubhaft hat einlassen können. Als Zeuge wird man dann ja befragt, wenn ich bedroht werde, kommt die Polizei, kriegt das mit, kommt die Polizei und fragt, was ist denn da los? Bist du bedroht worden? Da muss ich aussagen, und da hat er sich offensichtlich eingelassen, also eingelassen heißt, was erzählt. Und da hat er das wohl so glaubhaft erzählt, dass er zwei Sachen nicht hatte. Dass erstens wohl keine Bedrohung vorlag. Und zweitens, dass er auch nicht eine Straftat vortäuschen wollte. Das wäre nämlich der Umkehrschluss, wenn ich nämlich durch die Gegend laufe, öffentlich, und sage, ich werde aber immer bedroht. Ja, es kommen immer Menschen und die bedrohen mich. Dann könnte nämlich der Paragraph 145d StGB Vortäusch einer Straftat einstellen sein. Und der sagt, wer wider besseres Wissens einer Behörde oder einer zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Stelle vortäuscht, dass eine rechtswidrige Tat begangen worden sei oder dass die Verwirklichung bla 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 bevorsteht. Das sind dann so schwere Sachen, ne? So Landfriedensbruch und so. Ey, Landfriedensbruch. Also schwerste Straftaten. Landfriedensbruch ist keine schwerste Straftat. Landesverrat, meinte ich. Also, wer sowas so tut, der kann mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bedroht werden, wenn das nicht schon anders bestraft ist. Aber Vortäuschung einer Straftat ist nämlich ganz spannend in dem Zusammenhang. Wenn du nämlich sagst, nein, ich werde hier erheblich, nämlich glaubhaft und unmissverständlich. Ne? Also das geht dann wohl glaubhaft, ich ficke deine Mutter, ist wohl nicht glaubhaft und unmissverständlich. Warum nicht dieses Beispiel?
Frage ich mich auch.
Ich ficke deine Mutter ist relativ häufig in den Akten, die ich so auf den Tisch habe, so das Erste, also das entweder das Erste, womit es anfängt, oder das Letzte, bevor die Messerstecherei beginnt, ja. Also wer, Fischer hat das auch mal geschrieben, wer in bestimmten Kreisen der Gesellschaft zwingend körperliche Gewalt austeilen möchte oder insbesondere auch einstecken möchte, ist ich ficke deine Mutter ein ganz guter Einstieg, ja.
Schön.
Ja, ist halt, das ist ja die Realität in den Akten, ne? So geht's halt los und am Ende liegt halt irgendjemand. So. Machen wir weiter. Also jetzt könnte ja sein, ne, dass er eine Straftat vorgetäuscht hat. Jetzt ist natürlich die erste Frage, reicht das denn, wenn ich das einfach auf meinem Facebook-Account schreibe? Und da sagt Fischer, der StGB-Kommentar, öffentlich behaupten, ist nur dann behaupten, wenn der Täter billigend damit gerechnet hat, dass seine Täuschungshandlung mittelbar einer Behörde bekannt wird. Bitte was? Also Fischer, der das vom BGH abgeschrieben hat, oder er hat es im BGH geschrieben und dann von sich selber abgeschrieben, habe ich nicht überprüft, ist wie folgt, wenn du in der Öffentlichkeit rumerzählt bist, wurdest, rumerzählst, es habe eine Straftat gegeben und dann kriegt das die Polizei irgendwann mit, vereinfacht gesagt, Polizei, Staatsanwaltschaft und so weiter, dann reicht das. Wenn du das hast, billig in den Kauf genommen. Das heißt, wenn du sagst, naja, wenn die Polizei das mitkriegt, ist mir das jetzt egal. Wenn du jetzt einfach nach Hause kommst, ja, und vor einem Mangel an realen Erlebnissen in deinem langweiligen Bürojob, ja, keine Ahnung, arbeitest in einer Großkanzlei oder so, deiner Freundin erzählst, oh Gott, ich bin heute überfallen worden und du bist dir sicher, dass sie das nicht weitererzählt, ja, dann ist das egal. Mhm. Dann kannst du da irgendwelche privaten Umfeld, kannst du Straftaten vortäuschen, solange du lustig bist. Es sei denn, du gehst dann, machst damit irgendwelche andere Sachen, aber erstmal nur das reine Vortäuschen. Wenn du aber halt eine Freundin hast, die bei der Polizei ist und du weißt ganz genau, die erzählt das halt, die macht sofort ein Ermittlungsverfahren auf am nächsten Tag, dann sollst du das sein lassen. Oder du weißt, die erzählt es irgendwie, die läuft gleich zur Polizei. Ne? Und das ist schon ganz spannend, das lag hier nämlich wohl laut Staatsanwaltschaft Köln nicht vor. Und die Staatsanwaltschaft Köln ist schon, ist das überhaupt Köln? Ja, ist Köln. Mit der ist nicht gut Kirschen essen ab und zu. Also das ist jetzt nicht so eine Luschi-Staatsanwaltschaft, kann ich berichten. Da muss man schon ein bisschen arbeiten, kann man aber hinkriegen. So, der Unterschied zur falschen Verdächtigung ist übrigens ganz einfach, wenn ich sage, stopp, einen Schritt zurück. Spannend ist noch, dass das ein klassisches Beispiel für ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist. Ja, es kommt also gar nicht drauf an, dass irgendjemand glaubt, dass diese Straftat passiert ist, sondern es reicht die Gefahr, dass die Polizei losrennt und Zeit verschwendet.
Weil die Polizei auch so häufig rennt.
Was? Was? Die meinst, sie fährt mehr?
Zum Beispiel, ja.
Also bei meinem Polizeipraktikum, man macht so im Rahmen des Referendariats Polizei, also verschiedene Praktika und dann bei der Polizei, da sind die schon viel gerannt. Also da muss ich schon ordentlich mehr, ich bin ja super sportlich, ne? Aber logisch. Da bin ich schon ganz schön hinterher geflitzt, sag ich mal, ne? Und da bin ich auch mit Blaulicht gefahren. Das ist auch eine geile Sache. Also wenn hier mal jemand bei der Polizei ist, ne, Laura möchte auch mal mit Blaulicht fahren. Das sehe ich an ihrem Gesichtsausdruck. Mietet mal so ein Praktikum so nachts an. Das ist super geil. Tatütata. Das ist schon, ja. Abstraktes Gefährdungs. Der letzte Punkt noch, Unterschied falsche Verdächtigung. Wenn man sagt, irgendjemand hat auf mich geschossen und das stimmt nicht, dann ist das Vorschreuschen einer Straftat. Wenn er sagt, der Herr Müller hat auf mich geschossen, dann ist das falsche Verdächtigung. Ja, da muss man schon so machen. Und der Klassiker ist, A zeigt B an, B sagt, war ich nicht, falsche Verdächtigung. Und dann hat man nachher 2 Minuten erfahren und passiert nicht viel.
Alles genau. Klar. Haben wir das Thema auch einmal behandelt.
Eine Sache noch, wo wir reden müssen. Ich glaube, Herr Höcker möge mich anschreiben, wenn er damit ein Problem hat. Ich glaube nicht, dass er sich strafbar gemacht hat, aber ich glaube, dass das ganz klassische Opferromantik von Rechten ist.
Ja.
Ja, also ja. Rechten im Sinne von, das beginnt irgendwo in der FDP, geht über weite Teile der CDU, Teile der SPD gehören da auch zu, und also von Parteien abhängig, aber bis weit in die Links, das war auch mit diesem Dachlattenfall da in Bremen, wo irgendwie 3 Tage lang oder 3 Wochen lang die Bundesrepublik über nichts anderes geredet hat, warum jetzt irgendein AfD-Typ da einen über den Kopf gezogen gekriegt hatte, war es dann gar nicht so. Ich glaube, es gehört innerhalb der AfD, innerhalb von weiten Teilen von sehr rechten Konservativen in der CDU, so ein Opfermythos dazu. Ja. Ne? Man ist ständig bedroht, man ist ständig und aber so weiter. Aber
bevor du jetzt hier was Falsches in die Welt, er hat tatsächlich was über den Kopf gezogen bekommen.
Das weiß ich nicht mehr. Das,
es gibt ein Video davon.
Der AfD.
Also stimmt schon. Die Frage.
Ich dachte, der ist nur geschubst worden oder so. Ja, egal. Also
es ist auf jeden Fall was passiert.
Also ich glaube, also ständig wird dort in diesem Bereich laut aufgeschrien und ich bin mir ganz sicher, es gibt Straftaten gegen Rechte, es gibt auch politische Straftaten gegen Rechte in Deutschland, aber da wird ständig so eine Opfermythos gemacht und ich glaube, das hat er hier gemacht und ist dann ganz, ohne dass er es gemerkt hat, aus Versehen in ein Ermittlungsverfahren, nicht gegen ihn, aber das hätte auch passieren können, gestolpert, obwohl er so erfahren ist. Ich glaube, das ist einfach Teil der rechten, konservativen Erzählung. Kann ich aber nur an dem belegen, was wir jetzt hier gelesen haben. Wir haben so einen Handelsblatt-Artikel, insbesondere als Quelle, den wird Laura euch bestimmt in die Shownotes packen.
Logisch, mache ich. Gut.
Weiter geht's.
Nächstes Thema. Guten Tag, Polizei. Die neue PKS ist da. Wup, wup. Was ist die PKS, Daniel?
Die PKS ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Wie funktioniert das? Immer wenn die Polizei, also immer wenn jemand zur Polizei kommt oder die Polizei durch die Gegend fährt und glaubt, irgendeine Straftat erlebt zu haben, schreibt sie das auf. ja, und macht quasi auf einem Zettel einen Strich. Und wenn alle Polizisten im Land ganz viele...
Ich hoffe nicht, dass sie nur einen Strich auf dem Zettel machen.
Heute, das ist natürlich alles digital, aber man kann sich so vorstellen, heute habe ich wieder Mord, ne? Morgen habe ich 2 Morde und dann wird jeden Tag macht jeder Polizist und jede Polizistin so einen Zettel und am Ende kommt Horst Seehofer daher, das ist nämlich der Bundesinnenminister. Man weiß ja nicht, wann die Leute das hören, ne? Vielleicht ist der dann schon weg, endlich. Setzt sich Horst Seehofer hin und der nimmt dann eigenen Zettel und macht aus allen diesen Zetteln die PKS. Stark vereinfacht, natürlich, das ist alles digital und es geht werdet ihr gleich sehen, um ziemlich viele Millionen Daten. Und die kann man sich angucken auf der, wenn man die googelt, polizeiliche Kriminalstätte, ich glaube, die haben sogar eine eigene Subdomain. Und für alles, was wir jetzt besprechen, das hat schon vorgestellt, habe ich die polizeiliche Kriminalstatistik genommen und dann habe ich die ausgewählten Zahlen im Überblick genommen. Von der Innenministerkonferenz in Thüringen 2020. Kurz vor Corona-Highlight ist das veröffentlicht worden, deswegen haben wir es noch nicht geschafft, weil wir uns dann immer nur über den Virus unterhalten haben.
Das Virus.
Das Virus über Corona unterhalten haben, über Covid-19 unterhalten haben. Und das muss man halt wissen, weil nur weil die Polizei, das wissen viele meiner Mandanten, nur weil die Polizei auf einen Zettel schreibt, es gab eine Straftat, heißt das ja noch nicht, dass es eine Straftat gab. Und nur weil die Polizei, da kommen wir gleich zu, auf einen Zettel schreibt, es gab eine Straftat und Daniel ist es gewesen, heißt das ja noch nicht, dass Daniel es gewesen ist. Oder dass Daniel dafür verurteilt wird.
Ich denke schon.
Ja, weil man muss sich vielleicht mal überlegen, wie ein normales Strafverfahren, also wenn ihr, wenn es über mein Haus, Kaufhausdiebstahl, ja.
Da ist schwierig also, momentan.
Ja, stimmt. Da reden wir später drüber. Du redest da schön drüber. Dann, also, aber nehmen wir mal an, ich öffne mein Kaufhaus, ob ich das nicht darf. Das ist eine Straftat unter Umständen. Oder ich laufe aus der Quarantäne raus, obwohl ich das nicht darf. Ja, dann werde ich auf der Straße erkannt, dann ruft irgendein besorgter Bürger, ruft dann die Polizei. Die Polizei fährt hin und sagt, Mensch, ich bin Brunkhorst, das haben wir auch gestern schon gehabt, sie dürfen nicht raus, ab in die Wohnung. Das ist jetzt eine Straftat, ne? Dann schreibt der Polizist auf, eine Straftat nach Infektionsschutzgesetz, Tatverdächtiger, naja, ziemlich einfach, ich bin ja draußen, mhm. Ja, und dann ist der Fall gelöst, ja, für die Polizei. Wird noch ein bisschen hin und her ermittelt, aber dann hat das vom Arbeitsaufwand schreibt, ne, klickt der Polizist, die Polizistin auf seinen Computer auf quasi neue Akte anlegen, zack, 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 dann ist das bei der Polizei. Auch in der Statistik. Und jetzt, da weiß ja noch kein Richter und kein Staatsanwaltschaft zu. Und wenn dann Staatsanwältin oder Staatsanwaltrichterin alles, ne? Und wenn jetzt die Polizistin, da gibt das jetzt an die Staatsanwaltschaft ab und sagt, hey Staatsanwaltschaft, ich glaube, der Brunkhorst hat sich strafbar gemacht. So, und das ist der Punkt, wo diese, und dann läuft das weiter. Wir kommen später noch ein anderes Beispiel zu, wie das dann weiterläuft. Und an diesem Punkt, da zählt Horst Seehofer, was passiert ist, ne? Also, mhm. Infektionsschutzgesetz, Tatverdächtiger ist deutsch, Tatverdächtiger ist männlich, Tatverdächtiger ist ermittelt worden überhaupt und abgegeben an die Staatsanwaltschaft. So.
Okay.
Das macht die. Boah. Und dann gucken wir da mal rein. Ich habe so wunderschöne Dings gesetzt. Also, mal zur Links, hast du die Zahlen vor dir, ne? Ich hätte dich raten lassen können. Ihr müsst jetzt mal alle bitte raten, Laura sagt nichts. Was glaubt ihr denn, wie viele Tausend, Hunderttausend oder Millionen Straftaten es gibt in Deutschland jedes Jahr. 21, 22, 23. Düdlüm, düdlüm. Laura, wie viel sind's?
Etwas über 5 Millionen, wenn ich das richtig
sehe. Genau, 5.270.000 Straftaten, die von der Polizei erfasst wurden.
Genau, aufgeklärt wird etwas über die Hälfte. 2.960.000.
Genau. Ist, wie viel ist ein Prozentual? Wird das angegeben? 69? Nee. Was sind denn das? Das wird nicht angegeben.
Nee, das muss man selber rechnen.
Muss man sich selber ausrechnen. Also ungefähr die Hälfte, ja. Ein bisschen mehr. Kommen wir aber gleich zu, weil es gibt so Schwerpunktsachen, die werden dann immer aufgeklärt. So. Spannend, vielleicht, dass es letztes Jahr noch gut, 100.000, 120.000 Straftaten mehr waren und auch ungefähr 100.000 Straftaten mehr aufgeklärt wurden. Das ist übrigens ein langer Trend.
Genau.
Mit Ausnahmen von ganz, 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 ganz wenigen Momenten in der deutschen Geschichte, zumindest in der bundesrepublikanischen Geschichte, also alles seit 45 oder seit, das ist auch noch keine Bundesrepublik, seit 1949, also seit den 50er Jahren. Das dürfen jetzt nicht mal bestimmte Schüler von mir hören an einer bestimmten Fakultät, weil sonst wissen die, dass ich diese Zahlen auch immer erst vorher nachgucke. Also, seit Beginn der Bundesrepublik gibt es immer weniger Straftaten. Laura, warum ist das so? Du als
Kriminologe. Ach so, ich empfehle dazu ein Buch eines Kriminologen, der kann das nämlich viel besser erklären als ich, und zwar von Christian Pfeiffer. Das ist zum Beispiel, liegt es daran, dass die Kinder nicht mehr mit so viel Gewalt erzogen werden, dass in den Schulen auch Lehrer die Kinder nicht mehr schlagen dürfen. Ich hoffe, sie tun es auch nicht mehr.
Das kommt dann gleich in die PKS.
Genau, also das sind tatsächlich Gründe dafür, dass die PKS immer besser wird, sage ich mal. Nicht die PKS, sondern die Fälle immer weniger werden von Jahr zu Jahr. Aber also ich empfehle dieses Buch tatsächlich, weil da sehr viel Gutes drin steht.
Gut, wir kommen gleich nochmal zu verschiedenen Sachen. Also die Polizei hat tatsächlich erstmal, nimmt ja sein. Es gibt übrigens eine Häufigkeitszahl. Das ist Straftaten pro 100.000 Personen. Und die lag letztes Jahr, vorletztes Jahr, bei 6.513 Straftaten pro 100.000 Personen. Dieses Jahr bei 6.349. Gar nicht so viel. Es gibt dann so aus Aufschlüsselungen Deutsche, Nichtdeutsche und Zuwandererinnen. Das finde ich alles langweilig. Da unterhalten wir uns, glaube ich, nicht drüber. Ich sag meiner Oma, ich habe eine sehr alte Oma und manchmal erzählt die so, ja, aber, und dann sage ich, Oma, das mag ja alles sein, aber ich bin ganz viel unterwegs und Arschlöcher gibt's überall. In jedem Land auf diesem Planeten, auf dem ich war, gab es nette Menschen und nicht so nette Menschen. Das hat, glaube ich, alle nichts zu tun. So, einen Ausgabenbereich reden wir mal anders drüber. So, jetzt fangen wir mal an. Es gibt natürlich die Premium-Totschlags. Übrigens würde ich mich mal interessieren, was ihr für Zahlen, wenn ich euch jetzt immer raten lasse im Kopf, was ihr da so ratet, schreibt das doch mal auf und
schickt uns das. Gebt uns mal mehr Feedback, wirklich. Wir würden uns sogar freuen.
Noch mehr Feedback kann ich kaum bearbeiten, aber das wäre witzig, wenn ihr mir schreibt. Ich habe gedacht so. Also, nämlich Frage: Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen. Inklusive Versuche, meine ich. Wie viele? 1, 2, 3, 4. Schreibt auf. 2.315. So. Also, das ist nämlich ganz spannend. 2.315 versuchte Tötungen, ja, oder Tötungen überhaupt. Und das sind 156 weniger als letztes Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Und da würde ich tatsächlich, ja. Also das
musst ist du gar nicht mal so erzählen, viel, weil das was da noch steht. Oder ich erzähle das kurz. Erzähl. Der Trend ist so, dass die deutschen Tatverdächtigen mehr Morde und Tötungen und so begehen.
Und die Zuwanderer weniger.
Ja, ne? Das nur mal so.
Begangen haben sollen.
Das stimmt.
Wir reden über die Polizei. Ne? Also wenn es ja so.
Und das also vor dem Aspekt, das werde ich jetzt doch noch mal kurz sagen. Das hätte ich schon nahe gesagt, aber ich glaube, das passt jetzt hier ganz gut, dass es kriminologisch durchaus erwiesen ist, dass die Anzeigebereitschaft bei Tatverdächtigen nicht deutscher Herkunft höher ist als bei Deutschen.
Erklär mir das.
Warum? Weil Deutsche rassistisch sind im Kern. Also nein, ohne Witz, das merkst du ja momentan auch. Geh mal momentan in einen Supermarkt, der nicht Rewe heißt oder Edeka, da kriegst du übrigens noch alles. So.
Also du meinst, wenn du in so einen türkischen Supermarkt gehst. Die Erfahrung habe ich auch schon. Ich habe Mehl und Milch gekauft in einer solchen Einrichtung. Und es war sehr gut.
Siehste.
Als es kein Mehl und Milch gab. Mittlerweile kriege ich wieder immer alles, aber außer Klopapier, aber hört auf Klopapier zu hochwarten, ihr seid bekloppt. Mehl und Milch habe ich da auch mal bekommen. Ja, das ist die eine Sache. Die verkürzte These ist tatsächlich, dass offensichtlich, und das kann man nachweisen, kriminologisch es so ist, wenn du von jemandem übers Ohr gehauen wirst, der so blass ist wie Laura, sorry Laura, ja, also, ne, dann sagst du, okay, klär ich so. Wenn du von jemandem betrogen wirst, die auch noch ein Kopftuch trägt, dann ist offensichtlich die Anzeigebereitschaft höher. Das gilt jetzt natürlich nicht für einzelne Personen, aber im Kern ist das halt so. Und die letzte Sache, die natürlich noch ist, das muss man nochmal auch sehen, das ist jetzt bei Mord und Totschlag vielleicht nicht so, aber bei anderen Sachen, wenn man, je nachdem, wie dein Wohnumfeld ist, hast du natürlich auch, wenn du in einer Asylbewerberunterkunft lebst, unter Umständen, so in einer Flüchtlingsunterkunft, Entschuldigung, ja. Dann ist ja unter Umständen die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du mit fünf anderen Typen ihr alle irgendwie so ein bisschen schwierig drauf seid, weil kein Job, keine Perspektive, so weiter aufeinander lebst, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mal gepflegt aufs Maul haut, bestiehlt oder so, ein bisschen höher, als wenn man, so wie ich, gepflegt in der Drei-Zimmer-Wohnung in der Hannoverschen Innenstadt lebt, ne, wo man irgendwie, wenn man keinen Bock auf Menschen hat, einfach die Tür zumacht. Ja, da ist natürlich so, ja.
Das stimmt.
So, dann, also das ist tatsächlich so, und tatsächlich ist es spannend, dass dort, trotz des medialen Echos, ne, dass man sagt, es gibt irgendwie auch einen Mordversuch, bedeutet ja auch, dass man darüber sich unterhalten muss, wann glaubt eigentlich, also nehmen wir so ein Beispiel. Laura hat vorhin das Messer in der Hand gehabt, jetzt kommt sie auf mich zu und sticht auf mich ein. Da könnte man ja auf die Idee kommen, das ist eine gefährliche Körperverletzung. Jetzt muss man ja mal sehen, der Übergang von einer gefährlichen Körperverletzung, Messer benutzt, zu einer versuchten Tötung, Totschlag im Zweifel, Mord versucht, ist ja auch nur, was in Lauras Kopf los ist. Wollte Laura in dem Moment mich töten, ja, wenn, gehen wir erstmal aus, nicht vollkommen oberflächlich, oder wollte Laura mich nur verletzen, ja, und das bedeutet, und das ist natürlich spielen bei der Frage, ob die Polizei glaubt, der wollte den töten oder der wollte den nur verletzen, auch Rassismen eine Rolle. Und die sind einfach in uns allen drin und im Durchschnitt bei der Polizei genauso wie in der Restbevölkerung. Und das heißt, da gibt es immer eine Aufwertung zu Lasten von Leuten, die nicht so deutsch sind, wie man sich das vorstellt. Ja? Also weiß, blond, seit 40 Generationen die gleiche Scholle. So.
Genau.
Das ist vielleicht eine ganz interessante Zahl. Ich finde tatsächlich 2300 Tötungsversuchte und tatsächlich Tötungsdelikte ist schon relativ überschaubar. Ja? Sexualdelikte, ich überlege gerade, rede ich da eigentlich Käse? Sind das eigentlich wirklich die das sind aber 2300 sind nicht die Vollendeten, oder?
Nee, ich meine nicht, weil wenn, also nein, das kann nicht sein.
Ich meine,
das
ist zu viel, ne?
Weil wenn ich, es gibt ja immer diese, das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, ne, jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner, das wären ja dann schon nur in Anführungsstrichen, ich will das nicht
100,
meinen, 100 ja. So, also das dürften auch die Versuche sein. Ja, ich würde ich jetzt vermuten. Daniel, guckt es nochmal.
Danke, nach. Ich freue mich übrigens auch immer, ich weiß, dass ihr euch besonders freut, wenn wir im Podcast noch was
Dinge suchen.
Aber du hast recht, nein, es ist tatsächlich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das die auch die Versuche sind. Kommen wir weiter. Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall einschließlich mit Todesfolge.
Ja.
Ne, besonders.
Genau.
Alle überlegen, wie viele? 2, 3, 1, 9400 Taten.
Ja.
Da ist alles ziemlich stabil, außer dass es ungefähr 200 mehr sind. Aufklärungsquote übrigens bei Mord, Totschlag 94%.
Wo es übrigens wieder nicht stabil, sondern sinkend ist, ist bei Zuwanderinnen und Zuwanderern. Ich sag's nur nochmal. Ja,
genau. Da ist vielleicht auch so ein bisschen, du meinst was, jetzt, wir sind, also bei Vergewaltigung ist auch dort für Zuwanderinnen und Zuwanderer eine sinkende Anzahl, immerhin, also minus 5,6%. Mag auch vielleicht daran liegen, dass man sich langsam aber sicher einkriegt, ne? Und nicht mehr halt, also dass man bestimmte Rassismen auch wieder abstellt.
Wäre schön.
9400 ist schon eine Hausnummer, ist aber, wenn man sich das überlegt, auf zig Millionen auch nicht so viel. Vielleicht reden wir an dieser Stelle mal über Hell- und Dunkelfeld.
Ja.
Laura, über was ist das ja eigentlich, worüber wir reden?
Naja, das ist alles das, was angezeigt wird. Und Dunkelfeld ist das, was im Dunkeln passiert, was im Zweifel passiert, aber was niemand den Strafverfolgungsbehörden mitteilt. Und da gibt es Straftaten, da ist das Dunkelfeld sehr groß.
Genau, also man kann zum Beispiel diskutieren, wie ist eigentlich das Hell- und Dunkelfeld bei Sexualstraftaten? Da wird man feststellen, das Hellfeld von Sexualstraftaten auf der Straße ist relativ hoch. Mhm. Ne? So diese Vorstellung, die Frauen offensichtlich haben, obwohl das statistisch gar nicht so oft ist. Ich gehe von der irgendwo nach Hause, werde jetzt in den Busch gezogen und missbraucht. Ja, das passiert, ist statistisch relativ unwahrscheinlich, aber passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eine Anzeige stellt, ist deutlich höher als das, was statistisch viel wahrscheinlicher ist. Der aktuelle Intimpartner missbraucht einen und stellt da die Anzeige. Kann man sich überlegen, muss man sich jetzt nicht irgendwie reinversetzen, wenn einen das belastet, aber wenn ihr euch da reinversetzen mögt, die Wahrscheinlichkeit, man wird irgendwo überfallen und missbraucht, ist dann die Wahrscheinlichkeit höher, dass man anschließend zur Polizei geht. Oder was ist das eigentlich, wenn das der Ehemann ist und die nebenan drei Kinder schlafen?
Ja.
Ne? Dann ist vielleicht unterm Strich die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dass man das anzeigt, bisschen unterschiedlich einfach gewichtet. Und deswegen verschwinden natürlich diese ganzen Sexualstraftaten, die wahrscheinlich wissenschaftlich gesehen den absoluten Großteil ausmachen, einfach in, naja, er wird sich schon irgendwie vielleicht ändern oder ich kann das jetzt nicht oder ich habe ihn auch irgendwas, weiß der Teufel was, ja. Also das muss man auch sehen, dass da, und das ist halt ein Problem, weil natürlich diese Straftaten überhaupt nicht in die PKS einfließen. Und man weiß jetzt nicht, anhand der PKS, ist Vergewaltigung in Deutschland eigentlich ein Problem, ja. Könnt ihr jetzt sagen, 10.000 Vergewaltigungen im Jahr, das sind 10.000 Probleme, aber halt auch nur 10.000.
Mhm.
Ja?
Mhm.
9.000 oder 8.100 Tatverdächtige, ist vielleicht auch spannend, oder 8.200 Tatverdächtige, sind es wirklich nur 8.200 Männer im Zweifel, die das machen pro Jahr? Und da wird man wohl sagen, nee, die Zahl wird deutlich höher sein.
Gibt auch Dunkelfeldstudien dazu, vielleicht, wenn ich nochmal eine finde.
Was heißt das?
Ja,
das heißt Dunkelfeldstudien?
Ja, dass man versucht, eben dieses Dunkelfeld irgendwie zu erfassen, indem man Leute befragt, was natürlich schwierig ist, weil wenn Leute dann nicht mit der Polizei... Aber es gibt Studien, die geben zumindest einen Anhaltspunkt. Der ist wahrscheinlich auch immer noch zu niedrig gegriffen. Ich reiche das nach zur nächsten Folge, wenn ich was dazu finde. Aber es gibt es auf jeden Fall. Aber die haben, genau, da hat man zumindest mal einen Anhaltspunkt, wie das Dunkelfeld aussehen könnte.
Also Wissenschaft versucht natürlich, also Kriminologie versucht natürlich herauszufinden, jetzt haben wir hier irgendwie 10.000, wie viel sind es denn echt?
Genau. Ne?
So, vielleicht noch kurz Raub, das ist auch so eine Sache, Handy oder Leben, ne? 36.000, da machen wir jetzt das Spiel nicht, und gefährliche und schwere Körperverletzungen 130.000 pro Jahr. Alles geht da so ein bisschen zurück, Aufklärungsquote bei Raub ist tatsächlich, finde ich, relativ niedrig mit 60%. Aber da reden wir gleich nochmal drüber, wie wir aufgenommen sind. Und bei Körperverletzungen mit 82% relativ groß.
Mhm. Finde ich auch.
Immer Polizei, ne? Also man muss gerade sagen, so gefährliche Körperverletzungen nachts, ich erinnere mich dort an einen Flaschenwurf, hat die Polizei nach 3 Minuten gewusst, wer es war. Und am Ende hätten es 5 Leute sein können. So, was vorsätzliche einfache Körperverletzungen sind übrigens über 300.000. Das ist schon eher wahrscheinlich. Laura hält den Finger in die Kamera.
Ich möchte nicht kurz hier was weil ich das hier gerade in der Fußnote sehe und extrem spannend finde. Und zwar nochmal zurück zu Mord und Totschlag. Da gibt es, haben sie ein Sternchen gemacht zu 2018. Wir gucken uns das 2019 an, aber 2018 ist ja das Vergleichsjahr. Da gab es in Bayern bei Mord und Totschlag über 100 Fälle, allein in Bayern über 100 Fälle, weil ein Tatverdächtiger im Internet Menschen dazu überredet hat, potenziell tödliche Selbstversuche mit Strom zu machen.
Haben wir darüber nicht schon mal gesprochen?
Weiß es nicht, ich weiß, dass ich den Fall kenne, aber...
Das ist so ein Möchtegern-Arzt gewesen, der hat irgendwie Studienteilnehmerinnen gesucht.
Kann sein, ja.
Dann mussten die selber bauen oder zugeschickt, weiß ich nicht mehr so, dass er die an Strom angeschlossen hat. Und zum Teil haben dann noch die Partner da auf irgendwelche Knöpfe drücken müssen und die haben fast tödliche Strom. Die haben gedacht, das ist so ein wissenschaftliches Experiment, haben irgendwie einen Einkaufsgutschein oder sowas bekommen. Und das ist vielleicht auch noch eine Sache. Wenn jetzt diese 100 Tatverdächtige, ein anderer Beispiel wäre der Fall Nils H., der Todespfleger aus...
Ja.
Genau. Die kommen in die PKS in dem Moment, wo das ausermittelt ist und es an die Staatsanwaltschaft übergeben wird. Kann jetzt also sein, dass ich erstmal 5 Jahre ermittle, ja, Beispiel Beate Zschäpe, ja, mehrfacher Mord. Die kommen erst in die PKS in dem Moment, wo das an die Staatsanwaltschaft abgegeben wird.
Ja.
So, da ist das natürlich ein bisschen kompliziert bei Beate Zschäpe und solchen Sachen, da geht das hin und her, aber nur das, also wenn die Polizei sagt, ich mache einen Deckel drauf, ja, und das dauert natürlich ein bisschen. So, wir springen mal weiter, das war übrigens, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Seite 14 von 14.
Mhm.
Wir springen mal weiter auf die wunderbare Ecke Diebstahlkriminalität, das ist Platz 16. Da ist tatsächlich mal was ganz anderes. Wir haben jetzt ja immer geredet von 80% Aufklärungsquote. Diebstahl ist, jeder dritte Diebstahl wird in Deutschland, es gibt übrigens 1,8 Millionen Diebstähle, die angezeigt werden. Müssen sich überlegen, wie oft zeigt ihr eure Fahrraddiebstähle an? Was ist, wenn ihr in der Uni eine Mütze liegen lasst und die jemand anders einsteckt? Oder euch irgendwie, ich weiß nicht, was halt so geklaut wird. So eine Kleinigkeit, das zeigt ja wirklich so bei Kleinigkeiten an. Und da ist es tatsächlich auch so, dass nicht deutsche Tatverdächtige und Zuwanderer weniger verdächtigt werden.
Die Deutschen sind stabil, sagen wir mal so.
Deutschland ist stabil. Und da wird tatsächlich nur 29,2% aufgeklärt. Beim Autodiebstahl, das hat mich zum Beispiel überrascht, beim Autodiebstahl werden auch nur 30% aufgeklärt. Ich hätte gedacht, das ist mehr. Mhm. Bei Fahrrädern sind es 9,2%, die aufgeklärt werden. Das finde ich, also aufgeklärt immer in Anführungsstrichen, ne? Aufgeklärt werden. Und was richtig witzig ist, finde ich, Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln.
Also Kreditkarten.
Ja.
EC-Karten.
Ja, das glaube ich nicht. Das wäre kein Diebstahl, das wäre ein Computerbetrug.
Nein, wenn ich die Karte...
Ich glaube, da geht es um... Das ist aber kein Zahlungsmittel, eine EC-Karte. Ich glaube, da geht es um alles Kryptomäßiges. Weiß ich auch nicht. Müssen wir mal nachschauen.
Du meinst Bitcoins.
Genau. Bitcoins.
Nein.
Heiße Sache. Da gibt es doch nicht 97.000 Fälle. Wahrscheinlich hast du doch recht mit Kreditkarten. Vielleicht hätten wir das nochmal nachgucken müssen.
Wir haben doch, so.
Was spannend ist,
Polizisten unter unseren Hörern. Ihr klärt uns gerne auf.
Was ist ein unbares Zahlungsmittel? Die Frage geht nach Hamburg. Nein, ihr könnt es auch selber nochmal googeln. Nein, die Wohnungseinbruchsdiebstähle, das ist nämlich ganz spannend, weil das war jahrelang ein Riesenthema. Wohnungseinbruchdiebstahl, also der Einbruch zu Hause, da ist es so, dass dort eine Aufklärungsquote von nur 17% ist und das ist richtig runtergegangen, nämlich um über 10%. Das ist sehr viel. Das ist schon erheblich.
Das sind in Zahlen 10.000 Fälle.
Genau, pro Jahr. Und was auch spannend ist, das Verhältnis von deutschen zu nicht-deutschen Tatverdächtigen. Leute glauben nämlich immer, es kommen irgendwelche rumänischen Banden oder so. Kann auch sein, sind auch mal litauische Banden. Sind aber trotzdem mehr als die Hälfte. Nämlich 11.000 zu 7.000. 7.000 zu 4.000, also fast 60% sind nämlich Deutsche, die das begehen. Und da ist es, glaube ich, so, ich erlebe das zurzeit in dem einen oder anderen Fall, die Polizei fährt einfach richtig fett auf. Mhm. Ne? Also es gibt überall so Schwerpunkt-Polizeigruppen, also Ermittlungsgruppen, und die hauen da ordentlich drauf. Und dann läuft das halt so mit richtig fett Telefonen und Ticker, also Ticker-Überwachung und GPS-Peile und Piff-Paff-Puff. Und dann hebt man da immer so kleine Bandenteile auf. Ich glaube aber, die Strukturen sind immer noch heiler dahinter. Also es gibt so Strukturen, zum Beispiel, also die Frage ist natürlich, was klaut man eigentlich? Ne? Also wenn ich mir überlege, wer in meine Wohnung halt einbricht, wenn er Pech hat, habe ich gerade mein iPhone und mein iPad dabei, ja, dann ist hier halt die PlayStation zu klauen. Mhm. Ne? So, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts, was man wirklich zu Geld machen kann. Ja, also mir fällt jetzt nichts auf Anhieb ein, was besonders wertvoll in meiner Wohnung ist. Ja, ich habe hier kein Gold liegen, ich habe hier die Apple Watch trage ich am Arm, ja. Also hier ist wirklich nichts zu holen. Aber es gibt so, wenn man so, das sieht man auch, wenn man solche Fälle sieht, es gibt so ganz viele Haushalte, wo dann irgendwie so das Konfirmationsgeld geklaut wird. Ärgerlich, so 500 Euro. Aber es gibt auch Haushalte, die einfach wahnsinnig viel Zeug zu Hause haben und dann wird der Tresor noch aufgeflext und dann ist gute Nacht, ne? Also offensichtlich lohnt sich das. Und da gibt es halt so eine Infrastruktur hinter, die dann irgendwie dieses Gold mit Münzen und diesen ganzen Schmuck und so weiterverkauft. Ich glaube, diese Strukturen kriegt die Polizei halt noch nicht kaputt.
Genau.
Ja, Taschendiebstahl ist übrigens auch um 10% zurückgegangen. Ich wusste nicht, dass das ein Thema ist. Tatsächlich habe ich das in der Praxis relativ selten. Wird auch nur 5% aufgeklärt, wahrscheinlich deswegen. Auch knapp 100.000 Fälle pro Jahr.
Aber auch 10.000 weniger als letztes Jahr. Angezeigte zumindest.
Ja. So, dann gibt's noch eine Sache. Erschleichen von Leistungen. Was ist das, Laura? Genau, also fahren mit ohne Ticket.
Ja, fahren mit ohne
Ticket, sagen wir
so. Das genau. Politisch korrekt ist das.
Also, Erschleichen von Leistungen, 200.000 Fälle. Heißt halt auch, Aufklärungsquote übrigens 98,8%, ist auch gesunken, kommt von 99%. Ist auch, wir kommen mal in einem anderen Bereich dazu, warum das so hoch ist. Ist aber auch klar, das heißt, 200.000 Mal setzt sich ein Polizist hin, macht den ganzen Bumm, schreibt an und so weiter und so fort. 200.000 Mal muss eine Amtsanwältin oder Amtsanwalt, das ist quasi Staatsanwalt ohne Jurastudium, ja, 200.000 Mal muss da eine Akte aufgemacht werden. Und ich wette, dass bestimmt 10-15% davon auch noch angeklagt werden oder vielleicht sogar mehr. Und da gibt's noch, also, irre Abschaffung des Straftatbestands. Irre. 200.000 Fahrten pro Jahr. Wir erinnern uns ganz kurz, wir haben ja irgendwie 5,5 Millionen Dings. Wenn man, also, das ist ja schon.
Wovon haben wir 5,5 Millionen?
5,5 Millionen Straftaten, habe ich vorhin gesagt, oder?
Ja.
Ja, 5,5 Millionen Straftaten und dann schon 200.000 nur Schwarzfahren. Was übrigens auch super beliebt ist, auch viel beliebter ist als Diebstahl. Nee, stimmt nicht. Also, muss man überlegen, der Diebstahl, Kriminalität insgesamt 1,8 Millionen, dann Betrug, ja, 800.000 und davon auch Erschleichen von Leistung ist da noch ein Unterpunkt. Aber alleine, das muss man auch mal sehen, Diebstahl und Betrug ja, sind 2,6 Millionen, also mehr als knapp die Hälfte. Ja. Und das sind jetzt nicht alles Betrugstaten und Diebstahlstaten bei der Oma. Ja, weiter geht's. Wir springen mal auf Seite Computerkriminalität, weil jetzt, das wird nochmal spannend. Heute wird wieder so eine Daniel hat zu viel geredet Folge. Computerkriminalität, 123.000 Taten pro Jahr. Aufklärungsquote, wir springen mal gleich in die Datenveränderung und Ausspähen, Abfangen von Daten, um die 20%, 20-25%. Mhm. Anders ausgedrückt, wenn du über einen Computer Straftat machst, scheinst du nicht erwischt zu werden.
Noch nicht.
Und direkt dahinter ballern wir jetzt die Rauschgiftdelikte. da sind auch noch ein paar witzige Zahlen, aber da gibt es eine Aufklärungsquote von 92,5%. Laura, kannst du schon spontan erklären, warum das so auseinanderfällt?
Nein.
Okay, sorry, ich dachte, hat man vorher kurz angesprochen. Also, ich finde, an den Zahlen kann man ganz gut sehen, wie Polizei funktioniert.
Ich finde übrigens spannend, dass bei den Rauschgiftdelikten die einzelnen Drogen auch stehen. Das ist sehr interessant.
Ja, darüber reden wir gleich nochmal. Was ist LSD? Du enttäuscht mich einfach. Also LSD enttäuscht mich, aber darüber reden wir gleich. Ja, also LSD ist eine einzige Enttäuschung. Ja, das ist wirklich so. Kann man ganz kurz rausschicken. Also, warum sind Rauschgiftdelikte funktionieren in der Realität immer ungefähr so? Guten Tag, Herr Anwalt. Bei mir hat man 500 Gramm Kokain gefunden. Na, ist ein bisschen viel, dann kommt eher die Polizei. Bei mir hat man 200 Gramm Marihuana gefunden. Was mache ich denn jetzt? Ne? Ist jetzt, habe ich ein ich bin Lehrer. Ist das ein Problem? So.
Nein.
Ne? Also, warum auch? Also, die, das Rauschgiftdelikte funktionieren meistens so, die werden so gut wie nie angezeigt. Meistens fährt die Polizei irgendwo hin, steht zufällig irgendwo rum, findet was und so, oder sucht da aktiv. Und dann ist es halt ganz klar, dann ist halt in 90% der Fällen aus Sicht der Polizei klar, naja, Laura, die fährt mit dem Fahrrad an uns vorbei, hat ganz komische Augen, wir halten sie an, dann machen wir mal die Tasche aus irgendwelchen Gründen auf und dann finden wir da halt irgendwie das Gras, ne? So. Relativ klar, dann ist Laura hier wohl tatverdächtig, ne? So, Besitz von Marihuana. Ding dong, Polizei. Ja, Hausdurchsuchung, da finden wir dann noch in Lauras Unterwäschesack da irgendwelche Sachen drin, ne, und so weiter. Und dann ist alles klar, ne? So, Unterwäschesack, ich weiß gar nicht, was Wäschesack meine ich, so ein Wäschesack. Ja. Ich hatte neulich was im Wäschesack, also nicht ich. So, ne, im Wäschesack findest du dann irgendwie nochmal Gras. Alles klar. Anders Computer, ne? Laura ruft bei der Polizei ein und da geht er vorbei und sagt, ist wie folgt, also, da wollte ich gestern auf meinen Facebook-Account zugreifen und dann ging das nicht und dann habe ich da raufgeguckt auf die Facebook-Seite von mir selber über den Facebook-Account von einem Freund und dann habe ich gesehen, da hat irgendjemand irgendwas verkauft über meinen Facebook-Account. Jetzt habe ich Facebook angeschrieben, aber ich glaube, da hat jemand meine Daten abgerufen. Ne? Da sagt die Polizei, ja, vielen Dank, schreibe ich auf. Ne? Aber wer das jetzt war, keine Ahnung, ja. Während natürlich, also das ist halt der Unterschied. Deswegen ist halt bei manchen Delikten Rauschgift die Aufklärungsquote ganz hoch und bei anderen Delikten irgendwas mit Computern ganz klein. Ob das in der Realität was damit zu tun hat, wie gut oder schlecht die Polizei arbeitet, keine Ahnung. So. Die einzelnen Zahlen wolltest du noch hören. Heroin, relativ stabil, 11.500 Fälle.
Heroin stabil.
Kokain steigt. Wird auch überall beklagt, um 8,7% gestiegen, 24.000 Fälle. LSD, welch Enttäuschung, 946 Fälle gibt es noch von LSD. LSD ist total abgedrängt auf diesen,
ist ja richtig traurig,
auf diesen Drogenmarkt. LSD ist eine einzige Enttäuschung. Das war mal ein heißer Stoff. Kein Mensch nutzt mehr LSD offensichtlich. Also außer 946. Und das sind auch noch 855 Tatverdächtige, ja. Also das ist, ist ein Drama. Ja, Heroin, es gibt offensichtlich 10-mal mehr Leute, die sich mit Heroin strafbar machen, als mit LSD. Angeblich, glaube ich. So, NPS, neue psychoaktive Substanzen, das ist hier Badesalze. Ne? Diesen ganzen Bums, der im Wesentlichen ist das krass auf chemischer Basis. Ja? Immerhin 4.600 Fälle. Amphetamin, die gehen richtig ab, 51.000 Fälle.
Aber stabil.
Amphetamin, 12.000 Fälle. Das ist alles stabil hier, genau, mehr oder weniger. Und Cannabis, 225.000 Fälle. Ja, auch da geht's richtig ab. Kann man sich mal überlegen, was das so bedeutet.
Okay, next.
Ja, Pornografie. Nicht das, was ihr so treibt, sondern Kinderpornografie und Jugendpornografie. Haben wir auch schon mal ein bisschen was zu gepodcastet. Da steigt das ordentlich an. Und zwar bei Kinderpornografie tatsächlich um 64%. Von 7.500 Fällen auf 12.300 Fälle. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal erklärt. Ja. Ich gehe davon aus, dass das daran liegt, dass die Filtertechnologien im Netz immer besser werden und immer mehr Anbieter digital über verschiedene Leute, also so Anbieter, abchecken, was da so rumgeschickt wird. Und wenn man dann per WhatsApp so ein kinderpornografisches Bild verschickt, dann macht es gleich Pop und am nächsten Morgen liegt das beim BKA und dann kommen die vorbei und dann geht's los. Das gilt auch für Jugendpornografie. Also das ist ein starker Anstieg. Kann man vielleicht auch so, finde ich auch ein bisschen, also habe ich mir sagen lassen, weil so lange bin ich ja nicht dabei, merkt man auch im Auftrags-, in der Auftragslage bei Anwälten, kommt immer mehr. Kann man gut verteidigen, wenn man das, also wenn das jetzt nicht alles 110% exklusiv ist. Ja. Das vielleicht erstmal dazu. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir müssen ein bisschen, ja, ich habe jetzt noch ein bisschen was Opfer und ein bisschen was und Strafanteile. Ich würde aber vorschlagen, qua
Zeit,
qua längerer Dings, würde ich vorschlagen, dass wir die zweite Hälfte nächstes Mal machen.
Das können wir gerne machen.
Ich rede auch wieder so viel.
Das kennt man.
Gut, dann machen wir nämlich hier weiter bei Gelegenheit. Dann reden wir noch über Opfer und insbesondere die Polizei selber.
Genau, ich wollte noch...
Laura, hast du noch was zu...
Ja, ich wollte auf einen Artikel von Thomas Fischer verweisen, der sich gefragt hat, was sich gegebenenfalls durch Corona verändert. Das könnten wir uns, wenn dieser Podcast im nächsten Jahr noch existiert, was schön wäre, da nächstes Jahr nochmal angucken. Also er sagt, es kann sein, dass es mehr Straftaten geben wird im Zusammenhang mit Insolvenz. Wobei natürlich da momentan auch Regelungen getroffen werden, dass du eben nicht da irgendwie Probleme kriegst, so insolvenzverschleppungsmäßig zum Beispiel, aber da gibt es ja auch noch eine Reihe andere Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Auch das ist ja eine Vermutung, die momentan rumgeistert, aber die momentan im Raum steht, dass das sich verstärken kann in der aktuellen Situation. Muss man mal schauen, wie die Zahlen sind nächstes Jahr.
Ja, auch da ist natürlich die Frage, wenn du jetzt zu Hause bist und Opfer von häuslicher Gewalt, das ist ja auch so ein verschönerter Begriff, also von Gewalt in deiner Wohnung wirst, ob du das dann immer anzeigst, ne?
Ja, das ist das zweite Problem.
Gut.
Dann kommen wir zum nächsten Thema. Es hat ein bisschen was mit Corona zu tun, aber ich rolle es auch nochmal komplett auf, weil ich es sehr spannend fand. Und zwar geht es um...
Das ist ja eigentlich ein Thema, wo LSD auch eine Rolle spielen könnte, aber die Zeiten sind ja vorbei.
Das stimmt. Du darfst auch gleich noch was zu sagen. Also nicht zu LSD, sondern zu dem Thema. Es geht um den Love Parade-Prozess. Was ist da passiert? Die Love Parade, ich war da nie, ich bin da, glaube ich, auch zu jung für, und es ist auch, glaube ich, nicht mein Ding gewesen, war eine Techno-Parade von 1989 bis 2010. Und wie wir wahrscheinlich alle wissen, gab es 2010, ist das Ding in Duisburg durchgeführt worden, davor jahrelang in Berlin, dann eine Weile im Pott und dann in Duisburg. 2010 kamen dort 21 Menschen ums Leben, über 500, ich glaube, irgendwo habe ich auch über 600 gelesen, wurden teils schwer verletzt. Daniel, kannst du mir kurz erzählen, was du noch in Erinnerung hast, warum das passiert ist?
Da gibt es ein, also es war auf einem Festival oder Stadiongelände und da gibt es einen Zugang. Und dieser Zugang ist eine längere Betonröhre im weitesten Sinne. Und es gibt einen Zugang zu dieser Betonröhre und ich meine, dass auch gleichzeitig der Ausgang war. Mhm. Und jetzt gibt es eine Situation, wo das da sich staut und es staut sich immer weiter und die Leute pressen von außen und irgendwann entsteht Panik. Und was der Vorwurf ist wohl gewesen, dass man das hätte vorhersehen können. Mhm. Dass man sagt, wenn so viele Leute in diesem Zustand da sich bewegen, dann hätte man Maßnahmen treffen müssen, um konkret an dieser Stelle quasi den Druck zu machen. Und das gibt es für Veranstaltungen. Also wenn man ein größeres Gebäude oder Gelände plant und da viele Millionen Menschen sind, dann gibt es Computermodelle, die das erheben, wie verhalten sich Menschen da wahrscheinlich. Mhm. Und der Vorwurf ist, dass diese Prüfung nicht gemacht wurde und dass man halt insbesondere, ich glaube, weil man halt diese Veranstaltung da haben wollte in Duisburg und weil man das nicht richtig prüfen wollte und man dachte, das geht schon gut, gesagt hat, naja, das hättet ihr machen müssen. Und das ist fahrlässige Körperverletzung, aber viel schlimmer, fahrlässige Tötung.
Ich glaube, es erinnern
sich. Darum geht es insbesondere, weil die fahrlässige Körperverletzung ist nicht ganz so erheblich, wenn man sich das genau anschaut, gibt es nicht. Also nicht in der, also schon, aber nicht da. Die fahrlässige Tötung, die ist natürlich erheblich mit, also das ist halt ein Problem, ne? Also wenn man welche Fehler macht und man es stirbt jemand, dann gibt es das halt strafbar und
genau.
222 bis zu 5 Jahren.
Ich glaube, es erinnern sich auch alle noch an diese Bilder. Ich weiß, da gab es dann auch Probleme mit diesen Bauzäunen, die dann irgendwie nicht wo die man nicht freigeben konnte, weil die alle zusammengesteckt waren und nicht umkippten und so. Und also
und es gab auch noch so eine Treppe und
irgendwas. Ganz, ganz schlimm. Ich habe da, also ich habe jetzt schon die Bilder im Kopf, wenn ich darüber rede. Das ist.
Wie alt bist du damals gewesen? Wie alt du bist, weiß ich. 18. Aber 2010?
17.
Dann hatte ich das mehr beeindruckt. Ich hab das nur aus juristischer, technischer Dicht, weil ich bin 2010.
Ich kann mich noch dran erinnern. Mitte 20 gewesen. Habe noch zu Hause gewohnt und hatte einen Fernseher und da hatte man noch Teletext.
Du hast im Teletext darüber gelesen.
Und genau. Und das,
Alter, bei euch auf dem Dorf hat das auch alles ein bisschen
gedauert. War ganz bitter, dann über den Lauf des Kids Abends zu sehen.
Ey, für die Kids im Chat, ne? Ihr könnt
Teletext. Wir reden hier über ein ernstes Thema. Gut, was ich aber eigentlich.
Jawohl.
Was ist danach passiert? Also, es gab dann ein Ermittlungsverfahren gegen 16 Angestellte der Stadt, Mitarbeiter des Veranstalters und der Landespolizei im Februar 2014, also 4 Jahre später. Knapp 4 Jahre später, wurde dann Anklage erhoben gegen 6 Stadtmitarbeiter und 4 Mitarbeiter des Veranstalters wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Dann ist Folgendes passiert. Das ganze Verfahren ist nämlich eine schwierige Geschichte. Die Anklage, genau, ist erhoben worden, aber das Hauptverfahren ist nicht eröffnet worden. Die Hauptverhandlung ist nicht eröffnet worden wegen fehlendem hinreichenden Tatverdacht. Das Landgericht hat gesagt, ist nicht. Ist unter anderem. Ich packe euch ein paar Sachen in die Shownotes, wenn man sich das nochmal angucken möchte. Das ging auch durch die Medien. Es gab ein Gutachten eines britischen Panikforschers, das fand das Gericht problematisch als Beweismittel, weil das, ob stimmt oder nicht, ich habe das Gutachten jetzt auch nicht gelesen, aber weil das so ein paar Punkte hatte, die vielleicht ein bisschen schwierig waren in der Darstellung. So, wurde es nicht zugelassen.
Das heißt, die Staatsanwaltschaft schreibt eine Anklage und sagt, ich will anklagen, und das Gericht sagt nein.
Genau. Aber dann kann man ja was machen, kann man sich ja beschweren. Und das OLG hat dann gesagt, nein, ist hier nicht, wir lassen das zu. Also hat man gegen...
Oberlandesgericht kontrolliert dann das Landesgericht.
Genau, und hat dann die Anklage gegen 10 Personen zugelassen. Verhandelt wurde dann, also man sieht, wie der Zeitablauf ist, ne? Die Anklagehebung war im Februar 2014. Seit dem 8.12.2017 wird verhandelt. Und dann ist Folgendes passiert. Also es gibt inzwischen noch über 180 Verhandlungstage. Anfang
184.
Ja, über 180 ist das Gleiche, was ich... Ja.
Ja.
Dann gab es Anfang 2019 folgende Geschichte. Gegen 6 städtische Mitarbeiter und einen Mitarbeiter des Veranstalters wurde das Verfahren eingestellt. Nicht mal gegen Auflagen. Und noch die 3 Angeklagten, die es noch weiterhin gab, die haben gesagt, sie stimmen der Einstellung nicht zu, weil sie 10.000 Euro jeweils zahlen sollten und haben gesagt nein und sie möchten auch freigesprochen werden und haben dem nicht zugestimmt. Deswegen läuft das Verfahren auch noch weiter. Aber man hat schon 2019 gesagt, ist alles so schwierig und Beweiskraft und so weiter, lass mal sein. Also eigentlich wollte man es komplett einstellen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Mitte März ist der Prozess erstmal unterbrochen worden, weil eine Richterin unter Quarantäne gestellt wurde. Corona, juhu. Haben sie gesagt, okay, bis 6.4. unterbrechen wir das Ganze. Wir haben in der letzten Folge mal drüber gesprochen, wie lange man Verhandlungen unterbrechen kann. Das wird nämlich jetzt relevant. Der Prozess ist aktuell weiterhin unterbrochen. Und jetzt hat das Gericht gesagt, pass auf Leute, lass uns doch jetzt bitte einfach einstellen. So, die Beteiligten sollen sich bis zum 20.04., also in 4 Tagen, entschieden haben. Am 21. soll das dann verkündet werden, was passiert. Das Gericht verhält sich so ein bisschen schwierig, sagt, ja, man könnte die Taten zwar nachweisen, aber nur, wenn jetzt keine zeitlichen Beschränkungen weiter sind und es sei ja nicht absehbar, wann das Verfahren fortgesetzt werden kann. Und wenn das Verfahren nicht fortgesetzt werden kann, verjährt auch die fahrlässige Tötung am 27.07.
10 Jahre danach.
Genau. Und außerdem sagt das Gericht, ja, die Schuld wird auch als gering angesehen und die Strafe würde sich sowieso im unteren Strafrahmen bewegen. Was bedeutet denn eine Einstellung des Verfahrens, Daniel?
Was bedeutet das? Also, ich habe kurz überlegt, ob wir noch was zu Verjährung sagen. Warum das nicht nach 5 Jahren, sondern erst nach 10 Jahren verjährt. Also was bedeutet das? Es gibt die Einstellung, die Königsdisziplin, ja, des Strafverteidigers ist die Einstellung nach 170.2. Was soll das heißen? Wir reden jetzt immer über StPO, das steht in der Strafprozessordnung, nicht im Strafgesetzbuch. Mhm. Es gibt, nachdem die Polizei, wir erinnern uns, dass vorhin irgendwann die Akte an die Staatsanwaltschaft gibt, da geht das in der Realität nur meistens noch ein bisschen hin und her. Da muss die Staatsanwaltschaft am Ende den 170 machen in der StPO. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. 170.1 Absatz 1, also 170 Absatz 1 sagt, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, naja, bei Bewertung, wenn ich das anklage, dann wird das Gericht wahrscheinlich verurteilen. Ja, ist die Verurteilung wahrscheinlicher als sie nicht, dann klagt sie an. Oder Strafbefehl und so weiter. Aber grundsätzlich klagt sie an. Und wenn sie das nicht macht, wenn sie nach 172 glaubt, es gibt keinen hinreichenden Verdacht, es gibt, ich glaube nicht quasi, also die Staatsanwaltschaft, da wie ich das anklage, wird das wahrscheinlich nicht verurteilt, dann muss sie einstellen, 172, soll heißen, ich als Staat, vertreten durch die Staatsanwaltschaft, glaube nicht, dass ich dir eine Straftat nachweisen darf, kann, du bist unschuldig. Mhm. Ja? So. Und das ist natürlich das Allergeilste, weil wenn du das so hinkriegst, dann gab's halt nichts. Das ist genauso, wenn jetzt irgendwas aus der Luft gegriffen, also zwar unabhängig davon, 172 ist halt, wenn es auch total Banane ist, ne? Dieses Ermittlungsverfahren, dann gibt's auch 172. So, dann gibt's den 153 und ich schätze, das wird das gewesen sein, was für die anderen, ich habe das vorhin versucht rauszufinden, ist, dass die Einstellung wegen Geringfügigkeit. Du bist schwarz gefahren, du, das ist eine Straftat, aber dafür mache ich ja nicht den Prozess. Die 153 kann man häufig mal machen. So, warum? Weil, nur weil irgendwas strafbar ist, ist manchmal schon allein die Folgen, ne, Anwalt beauftragt und so weiter, kann man das einstellen. Und das macht man, anders als in 170, kann man das immer machen. Ne? So, der 170 hört nämlich in dem Moment auf, wo die Staatsanwaltschaft das entschieden hat. Mhm. Also wenn die Staatsanwaltschaft entscheidet, 172 ist nicht, sondern 171, dann kann sie später nicht sagen, ich glaube doch nicht mehr. So, und dann kommt man häufig in 153. Warum ist der 153 ätzend? Der 153 sagt erstmal, also beim 153 bleibt übrig, dass man wahrscheinlich die Unschuldsvermutung bleibt bestehen. Soll heißen, das Gericht sagt, ich kann hier nicht feststellen, vielleicht kann ich es feststellen, aber nur zu hohem Aufwand. Wir stellen das ein, dann wirst du nicht verurteilt. Die Staatsanwaltschaft sagt, ich glaube schon, dass das war, ich lasse aber gut sein. Und du als Angeklagte und Verteidigung sagst, also wir glauben, dass nichts war, aber wir lassen es auch gut sein. Mhm. Das ist dann häufig ein sogenannter Freispruch zweiter Klasse. Ist natürlich Quatsch, weil es kein Freispruch ist. Ne? Freispruch als war nichts, aber 153, oder ich kann nichts nachweisen, 153 sagt, oh, wegen Geringfügigkeit kriegst du hier. Und das heißt natürlich, wenn da 10 Leute sterben, 10?
21.
10, ne? 21 Leute sterben, dann hast du so wenig falsch gemacht, dass es am Ende nicht reicht, um dich richtig zu verurteilen. So. Und der 153 ist natürlich immer Anwaltsliebling, wenn das nach 172 losging und der Freispruch nicht zu erreichen ist, dann macht man das gerne 153. Mhm. Bedeutet, vorbei. Dann gibt es 153a, das ist das, was denen wahrscheinlich angeboten wurde.
Den dreien zumindest.
Den dreien, die jetzt noch drin sind. Dann sagt man, pass mal auf, wir glauben, das ist ja, also da ist das genauso wie vorher, aber so ein bisschen ist was dran, aber wir machen jetzt hier den Sack zu, wenn du sowas machst, ja, also ich spende 1.000 Euro an die Kinderkrebsstiftung, ich zahle 10.000 Euro an die Hinterbliebenen dieser Katastrophe oder dies und das, dies. Da kann man kreativ werden. Das ist dann häufig auch ein Angebot, was man machen kann der Staatsanwaltschaft, dann ist quasi Sühne gegeben, aber es gibt keine Verurteilung. Unschuldsvermutung bleibt erhalten und der große Vorteil von 153, ja, wenn man diese Sachen bezahlt hat, dann ist das eine Urteilsfiktion, dann kann man nicht wieder neues Verfahren machen. Anders beim 153, wenn sich später rausstellt, dass du derjenige bist, der das geplant hat, den ganzen Bums, dass die Leute da sterben, dann kannst du immer noch angeklagt werden.
Ja,
ja, also bei so richtig krassen Sachen geht es 153 auch noch, aber grundsätzlich so. Das ist, glaube ich, angeboten. Es gibt dann noch zwei andere Sachen, 154a. 154 ist, wenn du jemanden ermordest und zwei Tage vorher schwarz gefahren bist, dann wird die Schwarzfahrerei quasi eingestellt, weil es keinen interessiert mehr. Und die Einstellungsverfahren 154a, wenn du beim Schwarzfahren jemanden ermordest, dann kann das Schwarzfahren eingestellt werden, dann musst du den Mord nicht, das sind jetzt so die krassesten Beispiele.
Ja.
Dann kannst du machen. Das sind nochmal andere Sachen, aber das ist für so mehrere Sachen. So, und ja, das sind so die Möglichkeiten, die man da jetzt noch hat. Es gibt noch so ein paar exotische Einstellungsmöglichkeiten, aber die sind dann was für Feinschmeckerinnen.
Wie finden wir das?
Soll ich anfangen? Ja. Oder willst du
anfangen? Fang mal an. Insgesamt, das Ganze.
Also, die absolute Verjährungsfrist, ne, es gibt ja eine Verjährung, soll heißen, außer Mord und so ein paar andere Spezialnummern, verjährt hier nichts in diesem, verjährt alles in diesem Staat. Soll heißen, wenn ich vor 10, 12 Jahren mal Mist gebaut habe, ja, also vor 12 Jahren war ich zum Beispiel irgendwie Anfang 20. Wenn ich Anfang 20 bei so einer Veranstaltung irgendwie helfe und da richtig Mist baue, da sterben Menschen, dann muss ich mich dafür verantworten. Die Frage ist, ob ich mich mit Mitte 30 dafür noch verantworten muss. So, und das ist, da sagt der Gesetzgeber, nein, musst du nicht. irgendwann verjährt der Bums und dann gibt es regelmäßig Verjährungsfristen und die können durch bestimmte Sachen noch verlängern. Und dann muss ich sagen, wenn der Staat nicht in der Lage ist, bis zu einem bestimmten Punkt mir nachzuweisen, dass ich eine Straftat begangen habe, Mord ist mal auszusetzen, ja, und diese Fristen sind übrigens für bestimmte Delikte, so Missbrauch von Kindern, so ewig, ja, mhm. Dann hat der Staat Pech gehabt und dann müssen die Leute halt Strafe ausgehen. So. Aus Sicht der, und ich glaube aus Sicht eines Angeklagten dort, der hat ja ganz einfach, Mitte des Jahres, wann warst du, 21.7. oder so, kommt die Verjährung,
ja.
Kann er nicht mehr verurteilt werden, warum sollte der denn jetzt zustimmen?
Ja.
Ja, es sei denn, es gilt wieder nach 153.
Ja, oder
da hängen auch noch so ein paar,
ja, ja.
Es hängen noch so ein paar finanzielle Fragen ran, da weiß ich jetzt nicht, wie das da gestrickt ist, wie das Angebot ist, denn die Frage ist, wer zahlt eigentlich zum Beispiel den Anwalt, wer zahlt den, und ne, das sind solche Fragen, die dann noch hinterhängen. Ich kann, aber aus der Außensicht, ich kenne ja die Akte nicht, würde ich sagen, ist doch nicht mein Problem als Angeklagter, wenn das verjährt. Ne? Dann verjährt das halt. Dann soll die doch unter Corona mal versuchen, den Prozess zu Ende kriegen. Pech gehabt, aus meiner Sicht. Dass das, wenn ich dort Nebenklagevertreter wäre, also die Eltern vertreten würde, alles oder Kinder oder wen auch immer da, extrem unbefriedigend ist und dass ich, wenn ich da den Eltern dieser Opfer dieser Tragödie da irgendwie jetzt sagen muss, pff, der Staat hat es halt nicht hingekriegt, wir können jetzt auch nichts dran ändern, dass das natürlich nicht dafür sorgt, dass die sagen, ja, halt der Staat hat es halt nicht hingekriegt, aber dann hätte man halt ordentlich ermitteln müssen. Das wäre jetzt meine Position.
Ja.
Wie findest du das?
Aus angeklagten Sicht alles völlig verständlich. Es ist halt einfach sehr bitter, dass der Staat das überhaupt nicht hinkriegt. Also
insbesondere, weil der Staat auch selber mit versagt
hat. Genau.
Das ist,
also,
ist schon.
Das ist jetzt 10 Jahre her.
Skandal.
Wir haben nach 10 Jahren kein Urteil. Wir haben nicht mal einen Abschluss irgendwie komplett des Verfahrens. Das finde ich sehr bitter, weil das ja auch nicht nur, ich finde, nicht nur für die Hinterbliebenen oder die Opfer bitter ist, sondern auch so insgesamt für die Aufklärung dieses ganzen, weil da ist was schiefgelaufen. Da hat im Zweifel auch jemand falsche Entscheidungen getroffen. So, das ist nicht einfach so aus der Luft gekommen. Da kamen nicht plötzlich 20 Leute vom Himmel runtergeflogen und plötzlich war alles voll. So, ne? Ja. Und
das ist ein Staatsversagen. Ja. Staats- und Justizversagen, ja. Ich weiß auch, da gibt es eine Diskussion, ob man den damals nicht hätte gegen den Oberbürgermeister da von Duisburg, der dann abgesägt wurde, hätte ermitteln müssen, aber da kenne ich mich zu wenig aus. Sagen wir so, ich kenne aber, dass Justiz und Polizei ewig brauchen für irgendwelche Sachen. Das ist halt auch ganz, das ist halt so, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, es dürfen halt nicht die Leute dran bleiben, die da angeklagt
sind. Dann
muss der Staat halt auf die Kette kriegen. Ja.
Ist völlig richtig.
Gut. Ja. Auch mich da würde es mal interessieren. Ist das, haltet ihr mich für einen Extremisten, wenn ich sage, hättest du halt mal ordentlich anklagen müssen, Herr Staatsanwalt, Frau Staatsanwältin? Ist das, wird mein Mandant halt nicht verurteilt oder sind die Leute halt tot oder, also stark vereinfacht, oder sagt ihr, ja, ist so. Da würde ich mich mal über Meinungen freuen.
Ja, das fände ich auch gut.
Gut, machen wir weiter.
Ja, wir haben noch jetzt auch was zu Corona und zwar eine Nachfrage. Und ich sage gleich, das wird alles Daniel erzählen, weil ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Ich kann aber die Nachfrage vorlesen. Das kann ich machen.
Lies mal die mach mal, ja.
Also, weil man eine E-Mail bekommt.
Eiskalt.
Wenn eine Person X den Wunsch hat zu sterben und verfügt, dass sämtliche nur mögliche Organe gespendet werden, ließe sich der Sterbeprozess rein rechtlich betrachtet durch Ärzte terminieren, einladen und durchführen, sodass die Organe bereits vorbereiteten Patienten transplantiert werden können. Es ist ein wenig wie der Film 7 Leben mit dem Unterschied, dass der Sterbeprozess ärztlich begleitet würde und ohne Eiswanne auskäme. Wie ist die rechtliche Sicht hierauf?
Danke, Ulrike. Ich darf nicht sein, dass ich mit 13 Mal unsterblich an Ulrike verliebt war. Laura schämt sich ultra. Das war auch wohl mein erster Kommentar. Also Uli, ist wie folgt, ne? Ganz kurz. Eiswanne, Film mit Will Smith. Ich habe den nicht geguckt, sondern habe vorhin nochmal schnell in Wikipedia reingeschaut, was da so passiert. Das scheint so ein Brainfuck-Film zu sein, wo alles in der falschen Zeitreihenfolge ist und am Ende musst du ja erst den Wikipedia-Artikel lesen, ne? So,
du meinst so wie Lost?
Da ist es wohl so, Lost, das Ende, ich habe das nie zu Ende geguckt, spoiler mich nicht.
Das nie geguckt, weil es durch zu kompliziert
ist. Könnte irgendjemand von euch bitte mal eine Liste machen aller Lost-Folgen, die man gucken muss, um das gut zu finden und den Scheiß rauszusortieren, weil ich habe nicht Zeit, alles zu gucken. Also, es ist wie folgt, im Film ist vergiftet, er hat ja irgendwelche Komplexe wegen irgendeinem Autounfall und so, und da vergiftet sich Tim, so heißt er, glaube ich, mit einer Würfelqualle.
Kennt man.
Alles super, hast du auch welche zu Hause, selbst. Und wird dann nicht gerettet, glaube ich. Und dann übernehmen die Ärzte, übernehmen dann das Freiwillige, und dann ist das so ein freiwilliges Opfer, ne? Also ich möchte selber sterben, andere Menschen. Anders als was wir vorhin gesagt haben, du kommst zum Arzt, hast du, ich habe Schnupfen, ja, super, deine Organe. So. Und die Antwort, bitte 216 StGB, Tötung auf Verlangen, ist jemand durch das ausdrückliche und ernsthafte Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren zu erkennen. Also, ich gehe irgendwo hin, sag, lieber Herr Transplantationsarzt, bitte schlachte mich aus und bring mich um, ich will wirklich nicht mehr leben. Und er sagt, okay, das ist ausdrücklich und so weiter, und ich will das wirklich nicht. Kurzer Spoiler-Hinweis, wenn ihr euch überlegt, das Leben zu nehmen, bitte, bitte, bitte ruft erstmal mal so eine Hotline an oder ruft, schickt uns eine Mail, dann schicken wir euch auch nochmal Kontakt. Macht das nicht, ja? Das ist, vielleicht finden wir dann noch eine Lösung. Also, macht das nicht, wenn ihr solche Gedanken habt, das ist in Ordnung, das kann passieren, aber bitte tut euch nichts an, sondern holt euch Hilfe, bitte. So, also, aber es gibt jetzt Menschen, die sagen, ich habe das beschlossen und ich gehe jetzt ab. Nein, das geht nicht. Warum? Weil das Grundgesetz sagt, Freunde, Leben ist unantastbar, ganz grundsätzlich, und dann darf man das nicht. Auch nicht, wenn es quasi eine gute Idee ist, um 7 andere Menschen zu retten. Es ist immer noch strafbar, jemanden zu töten, Tötung auf Verlangen ist strafbar. Es ist aber kein Verbrechen, sondern nur ein Vergehen. Also wenn es richtig gut läuft, kommt man da halt mit 6 Monaten raus. Ja, 6 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, ja, alles easy, ja, muss man nicht ins Gefängnis und so weiter, auch 1 oder 2 Jahre mit Bewährung, wen interessiert's, ja. Problem ist, wenn das ein Arzt macht, hat das berufsrechtliche Folgen und gegebenenfalls gibt's ein Berufsverbot. Deswegen wird man wahrscheinlich in Deutschland keine Ärzte finden, die sowas mitmachen. Der Gesetzgeber hat diesen Gedanken, den wir letztes Mal erklärt haben, ein Mensch, der selbst wenn er sich opfern will, darf nicht mehr, nicht weniger wert sein als viele Menschen.
Genau.
Das darf man nicht. Man könnte auch überlegen, da gibt's ja eine Menge Missbrauchspotenzial, ne? Lebst du da in, sag mal so, ich würde gerne dein Herz haben, könntest du dich bitte nicht für mich schlachten lassen? Ich sorge dann dafür, dass deine Familie in Glück lebt, ne? Oder halt Leute mit psychischen Erkrankungen und. Also, das ist alles nicht möglich. Aber interessante Frage, Ulrike. Vielen Dank, oder Uli.
Genau.
Ich habe die E-Mail gar nicht gesehen. Danke, oder weitergeleitet, ich weiß es gerade nicht. Es sind ja doch schon ein paar Mal. Ich verliere den Überblick, aber Laura hat da den Überblick.
Eben. Und dann hast du noch einen Nachtrag zu Abmahnungen und Näherinnen.
Ja, ich wollte uns selber loben, weil wir haben letztes Mal ganz kurz darüber diskutiert, ob man Näherinnen von so Masken, Gesichtsschutzmasken, die nicht wirklich Schutzmasken heißen dürfen, abmahnen kann. Da haben wir kurz darüber diskutiert, ob das eine Ente ist. Und es stellte sich heraus, es ist eine
Ente.
Das
stimmt. Ich muss aber die Props gehen raus an dich diesmal, weil du hast das damals schon erkannt. Dass es.
Wer es nicht hinbekommen hat, sind die Kollegen von der Lage der Nation. Jungs, ihr braucht mehr Frauen im Podcast und ihr müsst besser aufpassen, was ihr so erzählt. Das ist mir aufgefallen, als ich bei der Lage live war in Hannover. Es waren wirklich, ich weiß nicht, ob eine Frau dabei war, auch bei so Eigenspielern. Das sind schon ziemlich viele Jungs. Ich mag Jungs, also nicht so, bitte jetzt keine Zuschriften. Ich mag Jungs, wenn sie coole Sachen erzählen, ja.
Aber also momentan sind es auch viele. Aber, momentan machen auch viele Männer Corona-Podcasts. Macht es nicht, wirklich.
Genau. Was macht eigentlich Frau Drosten den ganzen Tag? Kann die nicht auch was erzählen?
Zum Beispiel.
Da sind doch noch 2 die Woche. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt meinen, also, hab den heute schon gehört. Gut, also weiter geht's.
Feedback.
Dr. Dirk hat uns mal wieder gescholten.
Genau.
Dr. Dirk hat nochmal seine Promotion in welchem Fach gemacht? Historik oder ist es Politik?
Historiker ist
er. Also ja. Dr. Dirk ist ein klassischer Naturwissenschaftler, ja. Hört uns immer auf dem Weg zur Arbeit, glaube ich. Und hat uns gescholten. Wir seien ganz schön systemkonform für 2 möchte gern linke Sozialdemokratinnen. Und würden das Verhalten bei möglichen Prüfungen, also unser Tipp war, wenn er Jura studiert, dann macht den Bums halt mit den Klamotten. Das hätten wir ja schon unkritisch gesehen. Das war, glaube ich, seine Kritik, oder?
Ja, ich möchte da was zu sagen. Und zwar,
das habe ich mir gedacht.
Das Problem ist, in Jura bringt dir das halt alles nur bedingt, was sich dem zu widersetzen. Also alle, die Jura studieren, wissen, es kommt sowieso nur auf diese eine Prüfung an, nämlich das schriftliche und das mündliche Examen. Alles andere, was du die ganze Zeit gemacht hast, ist im Grunde scheißegal. Gibt so eine Zwischenprüfung noch, aber im Grunde ist es scheißegal. Das bedeutet alles. Da kann man sich drüber aufregen, dass das so ist. Das ist auch nicht geil tatsächlich, aber es ist nun mal so. Und da würde ich jedem auch dazu raten, auch in einer mündlichen Prüfung sich dem dann anzupassen, weil die Noten, gerade wenn man dann in die Justiz gehen möchte, da braucht man einen bestimmten Schnitt für, dann doch zu relevant sind dafür, als dass man sagen möchte, okay, dann gehe ich halt in Jeans, Shorts und T-Shirt dahin.
Flipflop.
Also ich habe auch mal versucht, das System zu sprengen. Nein, ich habe es nicht versucht zu sprengen. Ich habe mich auch mal in einer Hausarbeit.
Das Buch Systemsprengerin handelt eigentlich über Laura an der Uni Bremen, die ja auch als rechte Uni total verschrien ist. Nicht.
Ich habe auch mal in einer Hausarbeit versucht, darüber zu diskutieren, dass Autos nicht explodieren können. Können sie auch nicht im Regelfall. Das ist kein Phänomen, was so häufig passiert, trotz Alarm für Cobra 11. Es hat mich nie weitergebracht. Es hat mir keinen.
Du hast. Die Geschichte müssen wir nochmal ausgraben. Das möchte ich genau wissen.
Nein, so, also es hilft dir halt nichts. Das, ne, du musst Prüfungen so nehmen, wie sie sind, und auch die Gegebenheiten der Prüfungen so nehmen, wie sie sind.
Die Frage, die man sich halt stellen kann, ist, natürlich kann ich meine Energie, also man hat ja nur begrenzte Energie, das ist ja das Problem. Vielleicht sind Laura und ich schon so angepasst, dass wir das so sehen, ne? Typische Sozialdemokraten und so. Aber man hat ja nur begrenzt Energie. Ja. Und wenn man in dieses Studium reingeht, dann ist es ja schon mal, also zumindest in der Uni Hannover und in der Uni Jena, wenn man dann nicht erstmal im ersten Semester mit einem Teil der Kommilitonen auf die Burschenpartys rennt, ja, da hat man schon einen Teil seiner Energie verbrannt. Und wenn man dann nicht dieses relativ männlich dominierte ganze Geschwurbel da mitmacht, hat man auch schon wieder Energie verbrannt. Und ich habe dann einfach am bestimmten Punkt meines Studiums, am Anfang war ich ja auch gegen alles und so, habe ich einfach meine Energie verbrannt, dass ich Positionen vertrete, die ich für fortschrittlich halte. Und dann war mir halt der Anzug egal. So, um es mal so zu sagen. Und ich habe einfach, das mag eine angepasste Position sein, ist es auch, weil ich sage, ich mache halt diesen Jura-Klamotten-Bums mit an wenigen Tagen. Und wenn wir ehrlich sind, ich trage halt auch in der Kanzlei häufig sehr, sehr, also die Zeit halt nicht, weil nicht so viele Mandanten da sind. So, aber wenn dann ich Mandantenkontakt habe, bin ich ja auch vielleicht ein bisschen besser angezogen als der Durchschnitt. Aber das ist ja nur ein Spiel und ich investiere meine Zeit lieber in andere Sachen als in da. Und das, deswegen hat Dirk, glaube ich, schon, Dr. Dirk, so viel Zeit muss sein, schon recht. Ja, aber ich glaube, Jura ist halt, das ist halt schon an manchen Stellen nochmal ziemlich konservativ und dann habe ich halt, also ich habe die Leute lieber geschockt, indem ich vielleicht, so wie jetzt auch, einfach Gender beim Reden oder mal sage, dann hat die Staatsanwältin, also wie meint die Staatsanwältin? Ja, ne, also das, so, das finde ich irgendwie wichtiger.
Genau.
So. Aber er hat natürlich irgendwie recht.
Ja, natürlich, aber
Ein Nachtrag noch, so wichtig ist das Examen nicht. Wenn du nicht in den öffentlichen Dienst willst und dich selbstständig machst zum Beispiel, mich hat noch nie ein Mandant gefragt oder eine Mandantin, wie mein Examen war. Die wollen immer nur wissen, Herr Brunkhorst, Sie sind aber ein guter Strafverteidiger. Sag ich mal, ja, bin ich, ich weiß, was ich mache und ich lasse sie nicht hängen. Das interessiert die. Ob man im Examen und im Studium gut war, das interessiert die nicht. Das ist wie Abi, das braucht man ganz kurz im Leben, dieses eine Scheißzeugnis oder diese zwei Scheißzeugnisse. Und dann interessiert
es sei denn, du möchtest.
Aber natürlich, wenn man halt bestimmte Ziele hat, Großkanzlei, irgendwelche bestimmten Kanzleien, Justiz, öffentlicher Dienst, und dann kommst du dann mit deinem 4-Punkte-Examen, alles Käse. Und wenn du die 4 Punkte hast, weil du keinen Anzug gekauft hast, richtig assi. Ja, aber musst du halt durch.
Genau.
Also mein Tipp wäre, kämpft, wenn ihr dagegen kämpfen wollt, viel Spaß, berichtet, wie es war. Ich verklag den Laden mit euch, wenn ihr deswegen Abzüge kriegt. Offiziell, ihr kriegt den halt hinten rum, könnt ihr nicht gegen klagen. Aber mein Tipp wäre, sucht euch, ärgert ein paar Burschis, ja, argumentiert mal an der einen oder anderen Stelle nicht so, wie der alte Professor das will, und beteiligt euch nicht an dem Dissen von irgendwelchen Dozentinnen, weil die das nicht so machen wie die Männer. Das ist vielleicht ein bisschen wichtiger als zu sagen, ich trage aber meinen Pulli mit Star Wars drauf statt meinen Anzug. Wäre meine
Option. Ja.
Gut. Dann habt ihr positives Feedback bei iTunes.
Genau, das wollte ich nur erwähnen, dass wir da durchweg positives Feedback bekommen haben seit der letzten Folge. Dann,
ihr seid super, macht weiter so.
Genau, macht ruhig mehr. Dann gut zu Marit.
Das Fangirl.
Hallo, ja, Marit.
Hallo, Fangirl.
Marit kommt nicht aus Datteln.
Kommt gar nicht aus Datteln. Die muss das auch googeln.
Genau. Aber Marit hat sich
Also, falls ihr jetzt Marit treffen wollt, fahrt nicht nach Datteln.
Nee. Aber vielen liebe Grüße an Marit, die uns regelmäßig schreibt und Fragen schickt und Bilder schickt und so. Und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen, ich glaube, die kam heute auch sogar erst, von Beatrice aus der Schweiz. Das fand ich sehr schön, dass unser Podcast grenzüberschreitend gehört wird.
Beatrice, wenn du anfängst, irgendwelche Dinger zu drehen aufgrund unseres Podcasts, immer nachdenken, die haben noch ein anderes Strafrecht da drüben. Ne?
Genau. Beatrice wünscht sich eine Folge zu Fehlurteilen. Das finde ich grundsätzlich ganz spannend. Sie hatte auch da ein paar Namen genannt. Die Fälle kenne ich auch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
Du kennst die?
Ich kenne die, ja.
Ich habe gedacht, wer ist das? Ich habe erstmal bei Wikipedia geguckt, ob das auch Filme sind. Nein, so war es nicht. Aber ich habe, ehrlich gesagt, kann ich die jetzt.
Der eine war mal bei uns an der Uni, hat einen Vortrag gehalten dazu.
Ah, an welcher? An unserer oder an deiner?
Unserer.
Oder an unserer.
Genau. Beatrice, ich nehme das mal auf. Wir gucken mal. Es wäre nicht schön, wenn demnächst mal ein Fehlurteil käme. So will ich das nicht sagen, aber wenn wir einen aktuellen Aufhänger hätten, wo wir das so ein bisschen dran langhangeln könnten. Das ist ja immer so ein bisschen unser Ziel.
Also ich kann ein paar Mandanten einladen, die erzählen, dass Urteile bekommen haben.
Nein, ich find das spannend, gerade vor allem, das meinte Beatrice auch, so aus Resozialisierungsaspekten, ne? Finanziell, aber auch so grundsätzlich.
Ganz klar, meine Mandanten kriegen keine Fehlurteile, das war echt schon weiß und Spaß. Gut. Gut. Apropos Spaß, irgendjemand hat ihr Essen bestellt, ich muss weg.
Alles klar.
Das war schön mit euch, das war schön mit dir, Laura. Folgt uns bei Twitter.
Danke an Röhre.
Danke an Röhre für die IT. Haben wir sonst wen zu Dankzeit? Nö, aber genau, danke, danke, danke. Folgt Jura-Eule, der Brunki und @diestrafbar.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Und dieses iTunes-Ding. Ciao. Tschüss.